Und ihr ganzes Leben umkrempeln.
Das ist halt so festangestellten Mentalitäten.
Ne? Ja,
das,
ja,
das würden wir nie machen.
Ich will es auch nie machen.
Ja, würde ich auch nie machen.
Also. Früher. Also,
wollen wir nicht einfach loslegen? Das ist doch schon Quality-Content hier.
Okay, dann legen wir los. Du machst Intro.
Zwei kleine Nerds.
Herzlich willkommen, liebe Leute. Zwei kleine Nerds plus eins. Wir haben heute komplette Impro-Folge. Wir haben gerade Jawed auf der Straße getroffen und haben gesagt, ey, komm rein, lass mal Folge aufnehmen.
Was machst du eigentlich?
Also, stell dich mal kurz vor, wer bist du denn?
Ich kann es mich auch zu den Nerds zählen. Also Informatik ist so eine Sache, ich wollte schon machen, seitdem ich 9 bin.
Ja.
Immer. Es war so
damals, da warst du früher dran als ich. Sehr gut.
Ja. Echt?
Ja. Ich habe, glaube ich, mit 12 angefangen zu programmieren. Ja.
Programmieren habe ich später. Das ist ein anderes Thema. Es war so, mein Onkel kam damals mit einem Rechner und er sagte, hier, ich brauche einen Rechner. Also ich habe ein paar Geschwister, hier ist ein Rechner, ich bin der Jüngste noch.
Bestes Spielzeug, oder?
Ja, ist wirklich so. Ja, ja. Und damals doch so ein cooles, also auch ein alte Windows noch drauf. Und ich fand es so faszinierend. Ich so, boah, wie geil, ich will wissen, wie es funktioniert.
Ja.
Ich habe natürlich ein bisschen kaputt gemacht, ja?
Klar.
Und dann hat der Onkel gesagt beim nächsten Mal, nee, gib ihm nicht dem Jawed, der macht es kaputt, ja? Und dann natürlich, ich habe 2 ältere Brüder, die so, nee, du darfst nicht. Aber ich habe immer versucht, was zu machen, ne? Und dann habe ich das Interesse gefunden. Ich so, ey, ich muss was mit Computern machen. Ich konnte es damals nicht betiteln, was es ist.
Ja,
also,
ja.
Was kann man machen, weißt du?
Ja.
Und als ich älter wurde, habe ich angefangen zu zocken. Ich bin ein richtiger Zocker. Ich habe WoW angefangen damals.
Ah, cool. Ja, ich auch.
Ja?
Ja.
Und ich habe
die erste Stunde Vanilla noch vor dem ersten Addon.
Genau, ja. Genau. Auch, ja? Ja, genau, cool, seitdem.
Cool, cool. Welcher Server?
Ich
war auf Alex Trascher.
Nicht Orgrimmar, es war irgendein anderes. Ich habe den Namen sogar mittlerweile vergessen. However, ne?
Okay. Horde oder Allianz?
Horde.
Horde, okay, ne, ich war immer Ali.
Ich war immer Horde. Ich weiß nicht,
ich war immer Gnomenmagier.
Ich war Elfmagier.
Elfmagier, okay.
Und ich habe Magier geliebt. Immer, ja. Und ich habe dann so krasses durchgezockt damals, bis ich mal der 16. beste Magier Deutschland wurde.
Ach, was denn krass.
Weil ich habe täglich 11 Stunden gesuchtet, ja.
Okay, krass. Wow.
Erste 2 Semester waren für mich für den Arsch.
Also na, aber für glaube ich.
Nichts geschafft. Ich habe jeden Tag zum Raid 19 Uhr
das hingehen. Lustige ist, ja. Alle, weil genau das heißt, alle Leute, die ich im Informatikstudium hatte,
ja.
die ersten 1-2 Semester so verkackt haben, die haben alle WoW gespielt. Im ja. Studium, in der Vorlesung.
Mich hat damals die Schule gerettet, weil, also WoW ist rausgekommen 2004, 2005, sowas, ne?
Ja, ungefähr. Klassiker.
Und ich bin 2006 auf eine andere Schule gewechselt und es war ein Internat. Das heißt, ich habe auch da gewohnt und die hatten halt krasse Firewall. Die Ports, die du für WoW brauchtest, waren geblockt. Und es war nur Oberstufe, also 11., 12., 13. Klasse. Und in den 3 Jahren konnte ich halt nur in den Ferien zocken, wenn ich bei meinen Eltern war. Deswegen bin ich da nie so. Aber ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich auch komplett reingedriftet.
Das zweite Semester habe ich noch gemacht, habe ich gemerkt, so ich verkacke jede der Klausuren. Und der Punkt war, ich bin von Hanau nach Darmstadt, also ich habe in Darmstadt studiert.
Was, Bachelorarbeit? Ich muss Max-Level machen.
Richtig, ich wollte quasi vorm Raid, du musst erstmal quasi ein bisschen farmen und dich bereit machen und im Raid dann quasi abliefern.
Und das ist ja wie ein Bürojob, ne?
Ja!
Guck mal, ich war für Pablo, ich weiß nicht, ob du das dir vorstellen kannst.
Ich bin nicht so krass.
Also aber diese Hardcore-Multiplayer-Games, da hast du wirklich teilweise Sachen, die du nur mit 40 Leuten lösen kannst.
Ja, ja. Ja.
Und das dauert dann manchmal so lange, dass du wirklich, du musst es dann innerhalb von einer Woche abschließen, dann gibt es eine neue ID.
Ja.
Das heißt, du machst dann irgendwie 3 Abende, Montag, Mittwoch, Freitag und dann ist einfach von 19 bis Mitternacht, von 19 Uhr bis Mitternacht ist für Raiden geblockt.
Ja, ja.
Und das ist dann aber nicht so, dass das nur die Raid-Zeit ist, sondern du musst dann auch preppen. Ne?
Ja, ja.
Dein Raid-Leiter erwartet dann, dass du die richtigen Heiltränke dabei hast, die richtigen Verstärkungstränke, die ganzen Bandagen.
Sonst ziehst du die ganze Gruppe runter.
Damals warst du sogar noch mehr.
Dass du dir die Taktik durchlässt.
Damals musst du sogar noch mehr farmen als heutzutage.
Ja. Weil ist halt viel einfacher
geworden. Alle Sachen, Zutaten, Farmen, Getränke herstellen und Co. Okay, wie schweife ich um.
Nein, aber das ist ein cooles Thema. Endlich sprechen wir mal über Gaming.
Endlich mal jemand.
Eop hat ja mit uns nur geredet, wie man Spiele programmiert. Stimmt. Und nicht wie man zockt. Ja,
habe ich auch kurz mal reingehört, war interessant. Auf jeden Fall, Dann habe ich eine Zeit lang gezockt. Ich war so ein Damage-Dealer. Ich hab's geliebt, Damage zu machen. Ich habe immer den Haien gesagt, Leute, heilt mich, ich habe keinen Bock, so viel aufzupassen, ja. Und ich mache Damage. Und es war ein riesen Abstand im Damage-Meter da. Aber irgendwann habe ich dann aufgehört, weil ich gemerkt habe, okay, ich schaffe die Klausuren nicht mehr, ich habe das und das nicht mehr.
Ja.
Und dann habe ich einen harten Cut gemacht.
Richtig, ein Zug.
Einfach alles
zurück. Du hast heute nicht wieder angefangen?
Ey, ich habe es einfach aufgehört.
Nie wieder angefangen?
Ich glaube, einmal habe ich beim Cousin nochmal gespielt, ganz kurz.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann nicht mehr.
Bei mir ist immer so, ich kriege so
alle
zwei Jahre, wenn ein neues Add-on kommt, dann muss ich nochmal ausprobieren, aber meistens hält es nur so 2-3 Monate und dann finde ich es wieder langweilig.
Komplett
und wieder
auf.
Ganz kurz, also bei deinem Cousin dann gespielt hast, kam da wieder so irgendwie so ein Gefühl hoch, hast du irgendwas gemerkt, was da irgendwas hochkam und sagst, okay, ich muss jetzt aufhören, oder hast du es genossen, oder bist da, oder hast du...
Nostalgie. Es war so ein nostalgisches Gefühl, wo ich mir dachte so,
aber die alten Zeiten sind auch nie wiedergekommen, ne? Dieses Gefühl, weil damals gab es ja, heute gibt es ja jede Questlösung online, so jeder weiß alles durch das Internet. Damals waren es ja noch so Zeiten, da hast du noch wirklich gerätselt, so, und da war das wirklich, alles war noch neu. Das war
geil.
Das ist nie wiedergekommen.
Ja, gar nicht.
Nie wiedergekommen.
Was ich danach, also auch was immer zeitgleich gezockt habe, war Diablo. Diablo habe ich immer
gezockt. Aber viele, die WoW gezockt haben, haben auch Diablo gezockt.
Es geht alles zu Blizzard.
Ja, ja.
Also WoW, Diablo, What a Warcraft, auch früher voll viel.
Blizzard hat ja auch ganz früh den Schritt richtig gemacht, das alles auch für Mac anzubieten. Ja. Ne? Dadurch war so, also mein Bruder zum Beispiel, der ist so schon immer so ein Apple-Head gewesen.
Ja.
Ne? Der hat halt dann einfach immer nur WoW und Diablo gezockt, weil es halt die einzigen vernünftigen Games waren, die halt auf dem Mac gelaufen sind. So.
Genau. Und ich wollte dann lange jetzt Diablo 4 zocken. Ich kam wegen der Arbeit gar nicht mehr hin, weil irgendwie Real Life ist gerade mittlerweile viel, viel geiler.
Was denn Real Life?
Es ist irgendwie spannender und erst recht mit Kindern. Und dann hat sie mir so vor, lass mich nicht lügen, 8 Monaten gesagt, hatte, ey, zock wieder jetzt. Und ich so, oh ja, aber diese Zeit, die so, nee, komm, du gehst jetzt runter und zockst jetzt. Ne? Und dann habe ich angefangen, ich war wieder so drin in diesem Film Diablo 4, ich empfehle es dir. Geil.
Gibt's schon 4 oder was?
Ja, das ist geil.
Alter, krass.
Also ich hab's gefeiert. Die Story war geil, gezockt. Und genau, kommen wir hier weiter. Auf jeden Fall, Informatik, dann habe ich an der FH Darmstadt angefangen. Ich bin immer hingefahren, ich habe meinen Bachelor dort gemacht. Ich habe früher Elektrotechnik gehabt, eine Schulzeit. Informatik erst später leider, obwohl ich es in meiner Kindheit geliebt habe. Aber ich war in der Hauptschule. Und von der Hauptschule in die Real und die Lehrer haben gesagt, nee, als Informatiker musst du studieren und du schaffst es nicht und es wird bei dir nichts und bla. Und dann habe ich gedacht, fuck, okay, ich muss studieren. Und bei mir haben alle meine Geschwister waren auf Abi. Ich war einer der wenigen, der auf der Hauptschule war. Und dann habe ich gesagt, fuck, ich will Informatik, ich liebe das, ich brauche ein Abi. Dann habe ich alles getan, mein Abi in Hanau fertig zu machen.
Aber hat niemand zu dir mal damals gesagt, so, ey, es gibt doch auch Fachinformatiker-Ausbildung?
Mit der Zeit, als ich mich informiert habe im Abi, dann gab es alles und dann habe ich gesagt, nee, ich habe gesagt...
Ja gut, da hat es dann eh fast geschafft,
ja,
aber egal dann.
Es war auch so innerer Reiz, okay, meine Geschwister haben es gemacht, mach es auch, ja.
Ja, okay.
Und auch meine Mama hat irgendwann gesagt, ja komm, mach eine Ausbildung, du schaffst sowieso nicht. Also als Anreiz, so weißt du, ein bisschen so zu triggern noch ein bisschen so.
Ja, ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, nee, komm, jetzt muss ich
jetzt hier. Recht.
Jetzt ist recht, ja. Und dann an der FH Darmstadt war ich dort, es war ja Semester fast verkackt quasi, ne. Danach Gas gegeben, Tag und Nacht, diese Energie, was ich in die WoW reingesteckt habe, ins Lernen.
Geil.
Und dann fast nur noch abgeliefert quasi dort. Und habe dann irgendwann in Schweden studiert.
Oh, schön.
Wo genau? In Westeros. Das ist eine Stadt nähe Stockholm.
Okay.
Nice. Richtig cool.
Weil es da gab es ein Austauschprogramm oder was?
Erasmus.
Oder? Okay, geil.
Erasmus war das.
Voll gut.
Ich war dort, war eine richtig geile Zeit.
Erasmus habe ich leider nicht gemacht, ich habe nur gearbeitet während des Studiums. Und ich konnte nicht ein halbes Jahr Urlaub machen, sonst hätte ich meinen Job verloren. Aber das bereue, also rückwirkend bereue ich es ein bisschen, dass ich kein Erasmus. Deswegen empfehle ich es und feiere auch alle, die Erasmus gemacht haben, weil. Das ist die einzige Zeit, wo du einfach so unbekümmert da bist.
Das war die beste Zeit. Ich habe in Deutschland immer gearbeitet. Ich war ja selbstständig mit 23 schon, während der Studienzeit. Also das erste Mal überhaupt. und haben mich die Studis empfohlen, auch die Professoren. Ich habe super guten Draht zu Professoren gehabt, der mich empfohlen an ein Unternehmen, Telekom, whatever. Und dann habe ich gearbeitet und in Erasmus richtig gechillt.
Geil, ja.
Richtig, ich dachte, what the fuck, was ein schönes Leben.
Ja. Aber lustig, ne? Also sowohl ich als auch unser letzter Gast, wir waren auch beide bei der Telekom und jetzt du auch.
Ja. In Darmstadt?
Ja.
Ich war im
Smart Speaker Projekt. Hey, hallo Magenta.
Ich habe von ihm gehört. Ich habe
beim Bernhard.
Hochstädte.
Ja.
Bei dem war ich.
Du auch?
Ja.
Geil. Lustig. Welch da war der Kollegen so indirekt irgendwie.
2018.
Nee, ich war vorher.
Okay.
Ich war, als er sein Mobile Solution Team aufgemacht hat. Und mein Professor lustig. Hat mich dort empfohlen bei Bernhard Hochstädter. Ich habe bis heute mit ihm in Kontakt. Und mit Said.
Ja, aus dem Machine Learning, ne?
Vielleicht ist es mit dort. Mit dem war ich super.
Ja,
cool. Super gut.
Lustig. Ja, war ein Riesenteam, als ich da gekommen bin. Waren wir schon 150 Leute.
Echt?
Plus nochmal 150 bei Orange, bei der französischen Telekom-Gesellschaft. Okay, das ist ein Riesenteam. Aber den Namen habe ich schon mal gehört, ja.
Genau, Bernhard war zu der Zeit, wo ich war.
Also Bernhard, klar, der war ja Projektleiter, aber jetzt Said, meine ich, ja.
Genau, die waren noch nicht bekannt. Die waren ganz neu, Mobile Solutions, weil ich war ja am Anfang Android.
Das war ja auch immer so, das war so total wie so eine Warze an der Telekom. Das gehörte gar nicht so richtig zum Konzern. Wir waren wie so ein Squad-Team, so ein bisschen abgekapselt vom Konzern, haben da so unser Ding gemacht und hatten nur so, wo unbedingt nötig, hatten wir so Kontaktpunkte zum Mutterschiff, sage ich mal so. Ne?
Aber
bis hin zu, wir hatten da irgendwie unser eigenes Netzwerk aufgebaut, eigene WLAN-Router und so, weil das alles, was im Firmen, im Corporate-Netzwerk, das ging alles nicht und da kamen wir nicht mit klar und so. Und da haben wir da irgendwie wild Kabel verlegt und es war wild.
Magenta TV, ne? Ich habe dann
nicht TV. Also wir hatten auch also die, ich glaube, die Telekom hat das Skill genannt. Also wenn du so Apps praktisch für deinen Smart Speaker baust, wir hatten auch einen Magenta TV Skill, dass du also über den Speaker deinen Fernseher steuern kannst. Aber hauptsächlich war ja eigene Hardware. Das war, also hatte ich. Ja.
Also als ich spät in die Anstellung ging, ging ich zu Capgemini und dann habe ich für die Telekom bei der Magenta TV das ganze Backend mit aufgebaut.
Ah, cool.
Alle Daten und Co. Ich bin eigentlich Frontend-Entwickler.
Ja.
Und es war zu der Zeit. Und ich bin erst später dann wieder selbstständig geworden, weil ich habe gemerkt, das ist nichts mehr für mich, diese ganze Anstellung.
Aber wir hatten auch viele Leute von Capgemini im Projekt.
Ja, richtig. Ja, ja. Es war voll bekannt.
Viele von den Product-Ownern waren von Capgemini.
Richtig, ja, ja. Richtig. Das war, lass mich nicht lügen, 2016.
Wir haben uns um 2 Jahre verpasst, lustig. Ja.
Kann wirklich sein, ne?
Spannend.
Aber wirklich spannend. Ich bin erstmal 2000.
Das war mein erster Gig als Freelancer. Also da hatte ich mich gerade selbstständig gemacht.
Krass. Ja. Ich war dann wieder in der Anstellung dort. Also 2016. Und dann ist 2018 bin ich wieder selbstständig geworden.
Da habe ich mich gerade bekehrt.
Ja.
Hat er dich dahin gebracht?
Ja. Ich habe ihn kennengelernt. Wo ich festangestellt war, haben wir hatten so Krise mal, da waren irgendwie unsere beiden besten Entwickler haben im selben Monat gekündigt.
Ja.
Und die hatten beide auch irgendwie nur vier Wochen Kündigungsfrist oder so. Und wir gedacht, verdammt, was machen wir? So schnell finden wir keinen Ersatz. Und dann haben wir Pavlo geholt, der konnte sofort anfangen. Haben gesagt, du musst jetzt Wissenstransfer machen. Du musst jetzt alles aufsaugen, 4 Wochen lang von den beiden, die gekündigt haben und dann an den Nachfolger übergeben. Und da war er 3 Monate bei uns.
Ja.
Und da haben wir uns kennengelernt. Ja. Aber dann hat es noch mal locker 3-4 Jahre gedauert, bis ich dann da gekündigt habe, bis er mich wirklich bekehrt hatte.
krass. Genau, und dann bin ich irgendwann wieder als Selbstständiger gestartet, weil ich habe keinen Bock gehabt, wieder in der Anstellung. Ich bin nur frei.
Kann ich dich ganz kurz unterbrechen? Ich merke schon, es wird eine geile Folge. Ja. Wir kommen richtig schnell
ins Blaue.
Aber wir müssen mal ganz kurz erstmal Getränke klären.
Erzähl.
Wir machen es immer am Anfang.
Haben wir eigentlich einen Öffner?
Nee, wie gesagt. Wir machen
gleich. Ich hol mal ganz.
Also jetzt Getränke, wichtigste überhaupt.
Also meins geht so auf, ne?
Du hast einen Mythos.
Ich habe einen Mythos.
Mythos.
4,90 € hast du dafür
bezahlt. Ja, ich bin behindert.
So Importpreis so. Oder was?
Ja, war jetzt nicht korrekt.
4,90 €.
Aber das habe ich auch getrunken, haben wir getrunken, als ich bei dir auf Kaufhof war, ne?
Ich glaube schon.
Da in diesem geilen Laden, wo es das leckere Pita gab.
Ja,
das kann sein.
Ja, ich dachte mir, komm, ein bisschen so.
Schade, ist nicht wie bei Welde, es steht immer ja, nein, vielleicht drin.
Ach so, lustig.
Also okay, was hast du? Ich habe hier die Speziallimo Cola Orange. Taste the fruity side of life. Fruchtig erfrischend.
Cheers.
Cheers.
So. Und du? Zisch, zisch.
Ich habe hier
Jetzt trinke ich es egal.
Eine Bio-Naturtrübe Zitrone.
Bionade, oder was?
Ja, Bionade. Eigentlich habe ich ein bisschen Angst davor.
Vielleicht schmeckt es. Ja. Vielleicht schmeckt es. Probier es mal.
Okay, cheers.
Lass es schmecken. Irgendwie geil. Ja, gut. Nee, wirklich, die gefällt mir. Ey, den hol ich mir.
Okay, nee, ist nicht schlecht. Das ist eine milde Zitrone. Das ist gut, ey.
Aber mir gefällt der.
Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du wolltest gerade erzählen, wie du dich selbstständig gemacht hast.
Genau. Und dann bin ich... 2017 habe ich geheiratet. 2018 bin ich selbstständig geworden. Erstmal meine Frau zu sagen, ey, ich will jetzt selbstständig werden. Und wir so, oh, ich weiß nicht, ist es wirklich so sicher und so. Ich so, ganz ehrlich, ich bin so ein Risikomensch. Es ist mir scheißegal.
Und in unserer Branche, seien wir ehrlich, es gibt, also, wenn du jetzt gesagt hättest, ich mache Gastronomie auf, hätte ich dich wahrscheinlich auch komisch angeguckt anstelle deiner Frau. Aber es gibt ja risikoreichere Sachen, als sich in der IT selbstständig zu
machen. Vielleicht das erste Jahr der Ehe. Da ist man noch so, okay, passt es, klappt es. Ich war damals, lass mich nicht lügen, 27 ungefähr, ja? Oder 26 ungefähr, so Pi mal Daumen. Und da habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf. Ich hatte kein Projekt, ich habe gekündigt. Mhm. Einfach gekündigt. Da hat damals meine, wie heißt das, die Dame, die mich Abteilungsleiterin, hat gesagt, ey, Jared, der Markt ist voll schlecht. 2017, 2018, ne?
Ja.
Warst du, war der Markt doch noch voll geil.
Richtig, da war richtig geil.
Dankeschön.
Richtig gut.
Da habe ich dir gesagt, ich glaube, du kennst den Markt nicht.
18, 19 waren die einzigen fetten Jahre.
Geil. Für mich.
Also ich würde gerne wieder zurück nach 2008.
Richtig. Und dann habe ich gesagt, komm, fuck it. Ich mache mich selbstständig. Und dann habe ich nach Monaten ein Projekt gehabt direkt, ja.
Nice.
Und ich, für mich war immer...
Aber da bist du ein bisschen risikoaffiner als ich. Also ich habe erst Projekt bei der Telekom gesucht.
Ja. Yeah.
Und dann habe ich gekündigt.
Nee,
ich hatte auch nur 4 Wochen Kündigungsfrist. Und dann haben wir noch 2 Wochen Freistellung gemacht und so. Da war ich dann
schnell weg. Ich habe Rücklagen dafür gebildet für 3-4 Monate. Und habe ich gedacht,
reicht. Ja gut, aber das kann, also man sucht ja auch schon mal ein halbes Jahr, wenn es schlecht läuft. So, ne? Also ich finde es cool. Aber
irgendwie cool. Und für mich war irgendwie so klar, ich will Richtung AWS und Frontend. Ich wollte es kombinieren, ja, AWS und Frontend, so quasi Nano-Services bauen, also quasi Micro-Frontends bauen,
ja, okay,
auf AWS-Basis. Und ich war einer der ersten, ist ungelogen, der damals in Deutschland FAS entwickelt hat, also Function as a Services, ja?
Mhm. Ja.
Und dann viele kleine Lambda.
Das ist so serverless im Prinzip dann.
Dankeschön, ja. Okay. Und damals war es nicht klar, wie kannst du diese Lambdas dann testen, wie quasi Test-Driven Development machen, wie kannst du aufbauen, dass das, also die ganze Architektur, wie funktioniert es, und dass auch andere Entwickler damit entwickeln können.
Ja.
Und ich fand es so spannend, und ich habe gesagt, meine Spezialisierung ist erstmal AWS mit Micro-Frontends quasi, ne? Und dann ging es immer mehr Richtung, nur noch rein Frontends, ja.
Mhm.
Irgendwie hat es mich dahin verschlagen, ich habe voll Bock gehabt auf Angular, ich habe cool. Mit Angular 2 habe ich dann komplett, war ich am Anfang dabei, weil ich Bock drauf hatte, weil ich liebe es, wenn es visuell irgendwas zu sehen gibt.
Ja, verstehe.
Ist das Backendler?
Also jetzt in meinem aktuellen Projekt muss ich tatsächlich sogar auch Frontend bauen, aber wenn ich es mir aussuchen kann, mache ich lieber Backend, ja.
Ja?
Ja. Woran hast du es erkannt, dass wir lieber Backend sind?
Ey, das sieht so aus
wie Backend.
Leer.
Ja, ich hab mit Backend, also Backend Fullstack, Mobile. Ja, ich habe eigentlich schon vieles gemacht. Also Backend, Frontend, Mobile. Und jetzt mache ich eigentlich Testing. Ja,
ja, okay. Genau, und Backend, weil ich immer, ich muss euch sagen, wenn ich den Vergleich habe, Backend und Frontend, ich finde, Backend ist leichter, für mich persönlich, ja. Frontend, da kommt immer diese Pixel-Geschubse und irgendwann kommt der Kunde und sagt, du musst auch hier das was ändern, das nicht wollen, das nicht so haben, das und das. Dann musst du aber schlucken, ja. und genau, however, ich war wieder ab, Frontend-Fokus gehabt und vor 4 Jahren kam die Idee, wo ich mir gedacht habe, ey, es gibt so viele IT-Freelancer, aber wir sind super ehrlich und rational, ja.
Mhm.
Und das Problem ist, die meisten können sich nicht ordentlich verkaufen. Die wissen nicht, wie man ihre Kunden findet, außerhalb der Personalvermittlerschiene.
Ja.
Sie wissen nicht, wie man die Kundenpipelines anlegt, sichtbar wird allgemein und quasi einfach mal aus sich rauskommen und sich besser vermarkten. Ne? Und ich fand es so traurig, auch in den Projekten. Ich habe auch war ich als Lead Dev unterwegs längere Zeit. immer unter dem Marktwert verkauft, immer super technisch geredet, nicht klar kommunizieren können. Und vor 4 Jahren kam die Idee, wo ich mir dann gedacht habe, ey, let's go, lass mal sowas aufbauen. Ich baue es mit denen ordentlich auf, ich skaliere mit denen. Und so, dass sie planbar an ihre Kunden drankommen können, ne? Mehr einnehmen können und quasi allgemein, ja, mehr selbstbestimmt an diese ganze Sache rangehen können. Ne?
Das heißt, du begleitest heute andere IT-Freelancer sozusagen?
Genau, IT-Freelancer und IT-Unternehmer
quasi. Machst du das nur noch oder machst du selber auch noch Freelancing?
Also ich habe vor 2 Jahren beides parallel gemacht. Ich war in der Entwicklung quasi, ne? Also als Lead-Dev. Aber als Lead-Dev quasi entwickelt und die Teams angeleitet und das ganze Mentoring-Berater-Business aufgebaut. Und irgendwann kam mein erstes Kind. Dann wurde schon viel. Habe dann weiter durchgezogen, parallel quasi. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, das ist, ich hatte 10-Stunden-Tage gehabt, auch Wochenende jedes Mal. Ja, dann habe ich gedacht, ey, ich habe kein Leben mehr. Komm, scheiß drauf. Mach erst ein Ding. Zieh ein Ding mal durch, entweder das eine oder das andere. Ich liebe die Entwicklung, wie ich schon vorher erzählt habe. Aber ich liebe es auch weiterhin, so mit Mitentwicklern und IT-Lern zu tun zu haben. Ne?
Ja.
Und da habe ich gesagt, komm mal, jetzt gehe ich diese Mentoring-Schiene für IT-Freelancer und IT-Unternehmer. Ich kenne den Pain quasi der Leute und ich ziehe das durch. Scheiß drauf. Wie das gleich dann? Ich so, komm von heute auf morgen, cut, scheiß drauf und jetzt ziehen wir durch.
Und läuft gut?
Ja, also immer mehr Bekanntheit quasi ist in Deutschland. Auf den meisten Messen bin ich da dabei. Was ihr erfahrt gerade, ich bin auf der We Are Developers Messe, habe ich einen eigenen Stand. Kennt ihr die
Messe? Boah, ich gehe auf keine Messen.
Ich habe es schon mal gehört.
Ja.
Ich bin eigentlich aber noch nicht da
gewesen. Was ist die größte Developer
in Europa? Ja. Die ist richtig geil. Ich empfehle euch die We Are Developers in Berlin. Ich habe meinen eigenen Stand dort jetzt dieses Jahr und bin vor Ort und auch so eine Speaking Position dort. Alles ist richtig geil. Ich will mehr erwachsen. In Juli am 8. bis 10. in Berlin.
Okay.
Dieser Flair ist heftig. Als Entwickler ist es ein Must. Empfehle ich dir.
Ja, ich war auch tatsächlich, muss sagen, vor Corona habe ich sehr viel gemacht und seit Corona ist komplett eingeschlafen bei mir.
Bei mir auch.
Bin so ein richtiger Stubenhocker geworden, ganz schlimm.
Das ist so ein geiles Gefühl. Ich sag's dir, das ist so ein Gister vor Ort. Und da sind Entwickler, sie zeigen ihre Projekte und Sachen. Und da sind auch zum Beispiel die CEOs von Docker. Davor war der CEO von GitHub, Thomas. Ne? Der ist mittlerweile nicht mehr, aber trotzdem, er ist auch da. Ich glaube, dieses Jahr ist auch der CTO von NVIDIA dabei und so weiter. Alles richtig heftig, ja. Empfehle ich euch. Einer müsste es gesehen haben.
Ja. Wie heißt dein Mentoring-Business?
Heißt IT Freelancer Forge.
Forge, okay, cool.
Und wie ein WoW so? Okay. Das ist schon ein sehr spezifisches Wort, Forge.
Genau, das kapiert nicht jeder, ja?
Ich hab sofort kapiert, was
du meinst. Genau, weil das ist die Schmiede. IT-Finanzer.
Ja, genau.
Und wenn ich es manchen Leuten sage, die sagen, Forge, hä? Ist okay, du bist kein
Spieler. Ja, du bist kein Gamer,
du kapierst es nicht, ja? Aber es kam so, ich habe das Gefühl, ich so, ey, IT-Finanzer, Forge. Und dann siehst du, wenn du mein Logo siehst, siehst du so eine Flamme, das quasi aus der Schmiede rauskommt, ne? Aber hat auch ein bisschen Züge von Dragon Ball, wenn er Super Saiyan geht, quasi, ja. Cool. Genau, das mache ich ja seit 4 Jahren allgemein.
Und wenn jetzt auf der Messe ein Hörer von unserem Podcast zu dir kommt und sagt, hey, du kleiner Nerd, dann gibt's ein Goodie, oder?
Ey, auf jeden Fall.
10% Rabatt auf die erste, Beratung.
Auf jeden Fall. Ich war letztes Jahr auf der Messe, das war heftig, und dann habe ich kamen Leute auf mich dazu, also mich kennen ja mittlerweile deutschlandweit die Leute, und da kamen Entwickler auf mich zu und ein paar der Leute, die so, ey Javid, du hast meinen Code reviewed, ich kenne dich. Das Krasse ist, ich war bei Code Reviews, weil ich immer knallhart, ich habe immer die Leute auseinandergenommen, und also, du hast mir fast nie so eine Approval gegeben. Das war richtig geil.
Ich träume heute Nacht noch davon und so.
Es war so witzig. Und der kam, so haben wir doch gequatscht. Da habe ich gesagt, ey, du bist der, ich kenne dich nur vom Namen und vom Bild, ja. Von Bitbucket, ne? Und der so, es war voll geil mit dir im Chat zusammen, wir haben dann geredet, bis du es approved hast. Und es war richtig geil, da habe ich mich mit den Leuten auseinandergesetzt, weil die waren angestellt. die haben ihre Stände gehabt und dann nicht erkannt.
Richtig.
Das war richtig krass.
War das nicht deine Horrorstory in unserer Fuck-Up-Folge, wo du irgendwie im Auto warst und bist dann rechts rangefahren, weil irgendwie ein Pull-Request von dir abgelehnt wurde von irgendeinem jemandem, der höher war in der Hierarchie?
Ich weiß nicht mehr.
Doch, irgendwie sowas hast du erzählt, ja. Das war auch voll deine Horrorstory. So.
Ich krieg's nicht mehr zusammen.
Du bist irgendwie rechts rangefahren und hast dann auf dem Handy noch den Pull-Request gecheckt.
So. Nee, oder?
Okay, ich krieg's jetzt zusammen. Das war so, nee, das war ähnlich. Also, das war so, jemand hat bei mir auf meinen Sachen kommentiert, der nichts mit Entwicklung zu tun hat.
Nee.
So Management-Ebene.
Richtig schlimm.
Management-Ebene war halt auf GitHub einfach so.
Ja.
Und dann habe ich halt so ein bisschen Panik bekommen. Ich so, was geht ab? So, what the fuck? So, weißt du? Und dann ging es darum, da gibt es ja diese GitHub Secret Detection und so weiter. Also, wenn du irgendwelche Secrets.
Das war die Passwortgeschichte.
Ja, und dann sagt er so,
ich erinnere mich. Ja.
So nach dem Motto, und ich kommuniziere nie mit ihm. Und auf einmal kommt halt einfach so eine da war ich echt im Auto. Mein Vater wollte gerade losfahren. Ich gucke so, ich so, Papa, warte mal ganz kurz. So, ich wollte fahren. Ja, ich sage so, warte mal, warte mal kurz. Ich so, was ist los? So, ja, warte mal, ich erkläre gleich. Und ich so, what the fuck, was ist das? Und es sah aus wie so ein geleaktes Passwort.
Ja, ja.
Aber das war irgend so eine Hash von irgendeinem NPM-Package oder irgendwas, ich. Und er so, ja, stimmt das, soll das so sein?
Ja.
Und wenn da halt so eine offene Frage gekommen ist, soll das so sein? Und ich habe dann auch die Kollegen angeschrieben, ich so, ey, guck mal, der hat mir jetzt geschrieben. Und der so, oh nein, und dann guck mal, und ich so, ey, soll das so sein? Und so, ja, ey, so und so. Das war dann, wo ich dann erst wieder losgefahren bin oder weitergefahren bin, als ich dann ihm geschrieben habe. Seitdem GitHub Notifications, Teams Notifications,
aus. Ey, ich habe nie aus. Auf mein Handy aktiviert. Aus. Genau deswegen, ich würde auch verrückt werden. Genau, dann auf der Messe kamen dann Leute wieder, auch Entwickler und Co., die mich so erkannt haben. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal. Also
wie heißt der? Kannst du auch direkt mal Shoutout.
IT-Freelancing leicht gemacht. Ja.
Oh, okay.
Und
sehr deutscher Titel.
Vielleicht ändert sich irgendwas.
Ich habe direkt so ein Jingle im Ohr dazu. IT-Freelancing leicht gemacht.
Boah, vielleicht brauche ich das mal.
Vielleicht brauchst du Jingle.
Als Intro, weißt du.
Und lass dir lieber von Suno was Schönes machen.
Genau, und den YouTube-Kanal habe ich jetzt auch seit einem Jahr.
Pass auf, warte, Achtung, ja. Achtung, Service von uns. Ich mache dir einen coolen Jingle mit Suno und den spielen wir jetzt ein.
IT-Freelancing, leicht gemacht, komm zu Chavet, er bringt dich nach vorn.
Okay. Aber der war echt nice, du warst schon
kreativ. Gut, ne?
Der war gut.
Ja. Ey, ich bin gespannt, wie es vielleicht. Am Ende nehme ich den. Am Ende nehme ich das.
Aber ganz ehrlich, also wir machen ja immer so Outro-Songs mit Suno AI für den Podcast. Und ich habe auch so in einer Folge, habe ich mal so ein paar Jingles versucht. Und es war so cheesy, es war ganz schlimm, es war richtig. Also ich habe es dann reingemacht, weil ich es auch wieder lustig fand, aber es war so kitschig, was Suno so an Jingles produziert hat. Ganz schlimm.
Krass.
So, Lieder okay, Jingles.
Einmal habe ich habe es gestern gehört, es ging auch ziemlich lange, was ihr da ein Outro habt, ne?
Er ist immer ein ganzes Lied.
Ja,
der Gast darf immer aussuchen, was für ein Stil, was für eine Musikrichtung, was für ein Künstler. Also überleg dir schon mal was fürs Ende der Folge.
Ja. Boah, verdammt, jetzt hast du mich ja.
Krass geoutet, du hast keine Folge gehört.
Krass. Ja, zumindest nicht
aber
zu
ist
Ende.
Das ist nicht schlimm.
Aber ey, was geht's
alles
so lange?
Alles gut.
Ja, die zwei Stunden, die sind manchmal anstrengend.
Hör ich einfach so nebenbei.
Alex hat uns das am Anfang gesagt, macht nicht länger als 45 Minuten, hört sich keiner an. Und jetzt sind jede Gastfolge sind 2 Stunden. Alex war ein anderer Tag.
Er hat ja auch ein anderes Format und eine komplett andere
Kategorie. Ja, der hat eine andere Zielgruppe, die Leute, die haben nicht so lange Aufmerksamkeitsspannen wie unsere intelligenten Nerdhörer.
Es gibt Leute, die hören sich das aber an, ist ja okay, ne? Es gibt einige, wenn ich mal so einen guten Podcast höre, dann höre ich den einfach an, ich lasse laufen.
Ich freue mich immer, wenn der Podcast eine 2-stündige Folge hat, so. Ich denke immer, musst du nicht so oft umschalten, so.
Okay, so meinst du, ja, so macht Sinn. Also auf meinem Kanal habe ich Podcasts, die gehen manchmal 30, manchmal 45 Minuten. Immer wieder über diverse Themen. Vor kurzem haben wir über das Thema Branding gemacht. Wie kannst du dich besser vermarkten?
Aber machst du alleine oder hast du auch Gäste? Oder?
Ja, ich hole immer wieder Gäste rein. Rein.
Ja. Dann können wir bei dir auch mal vorbeischauen.
Ja, gerne. Ja. Gerne.
Machst du es dann remote dann oder was?
Also, ja, so Zeit remote. Ich habe nicht so ein cooles Studio wie ihr.
Ja.
Bei vielen mir Dank, ist, ja. Du bist übrigens große Ehre, ne? Ja. Du bist der erste Gast in diesem Studio. Wir sind vor 2 Tagen eingezogen.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Du bist also der erste, der hier zu Gast ist. Und es sieht noch ein bisschen improvisiert aus, aber es soll noch
geil, sieht stark
richtig cool aus. Werden. Wir wollen noch eine ganze Wand machen mit so Nerd-Figuren, ne? Star Wars, hier Street also Fighter, cool. Lego-Figuren und ich, so. Da wollen wir auch mal Videofolgen machen mit dem ganzen Zeug im Hintergrund und so. Also hier wird auf jeden
Premiere,
Fall.
Ja, Premiere. Jawed ist der erste Gast im neuen Büro. Deswegen sorry auf jeden Fall.
Ey, passt da.
Wir konnten ihm gerade nicht mal stilles Wasser anbieten, weil wir keins haben. Also hier gibt's
wir haben auch sonst kein stilles Wasser. Hier trinkt keiner stilles
Wasser.
Ja,
wir haben doch. Also ich
er kam rein, wir haben gesagt, willst du eine Cola? Nee. Willst du einen Kaffee? Nee, ich hätte gerne Tee. Oh, Tee haben wir nicht.
Ja.
Willst du ein Wasser? Ja, Wasser nehme ich. Stilles bitte. Sorry, wir haben nur Milchsprudel. Das war sehr unangenehm.
Tee hat es nicht geschafft im Umzug, weil ich habe so... Das war ich.
Wir trinken auch keinen Tee, was erzählst du?
Nee, ich hatte 4 Teebeutel
im Büro. Ja, 7 Jahre alt und
einen laufen. Nee, aber Tee, also, die waren 4, 5 Teebeutel noch so. Und ich so, ach, trinkt doch eh keiner, hab ich wieder weggeschmissen. Wir haben es halt nicht geschafft zum Umzug.
Das übrigens müssen wir vielleicht auch nochmal erzählen, ne? Das ist ja Premiere, weil das ist jetzt unser gemeinsames Büro. Wir sind ja nicht eine Firma zusammen. Machen ja jeder so für uns unser Ding und wir hatten bisher getrennte Büros.
Ja, stimmt.
Ich bin immer zu dir gekommen zum Aufnehmen und das ist jetzt unser gemeinsames Büro.
Das stimmt, das ist schon
cool. Für alle, die Videofolge nicht gucken, ich zeige dir gerade ein Herz.
Ich habe dir jetzt so gezeigt. nee, das stimmt. Wir haben jetzt hier ein quasi, ja, wie so ein Shared Office,
nennt man das. Wir sitzen gerade in unserem Lunchroom, der / Podcast-Studio.
Ja, genau.
Es hat viel Potenzial, ich sag's euch.
So eine Keller-Entwicklerbude, ne? Es hat so ein bisschen.
Wir sind halt auch im Souterrain.
Alles so ein bisschen düster, so ein bisschen Kellerkind-mäßig.
Ja, es ist halt auch
ein Kellerkind. Ich
find's voll die Alternative. Muss hier so Jalousien bringen, Aber jetzt gerade finde ich voll angenehm. So ein bisschen, man kann hier rausschauen, ein bisschen. Ist schon sehr angenehm. Aber mir gefällt's.
Ja, wir, also.
Uns auch total.
Das war auf jeden Fall eine Odyssee. Da gibt es dazu noch eine Folge.
Ja, die Makler-Hate-Folge.
Die
Makler-Hate-Folge. Nee, Moment, die war vor 2 Wochen.
Ja, genau, die war vor 2 Wochen.
Die kennt ihr schon.
Die kennt ihr ja schon, richtig. da haben wir uns selbst therapiert mit der Folge, weil es muss alles raus, muss alles verarbeitet werden.
Da hätte ich das auch gerade gar nicht erzählen müssen, weil ich habe das ja vor 2 Wochen schon erzählt.
Ja, richtig, genau.
Wie dumm ich bin.
Aber nee, es muss alles raus. Nochmal.
Continuity ist so ein Problem. Wie geht dir das mit deinem Podcast? Weil wir haben es so oft, dass wir in einer anderen Reihenfolge aufnehmen, als wir ausstrahlen.
Ja.
Und dann komme ich immer komplett durcheinander. Was habe ich schon erzählt? Was werde ich noch erzählen? Kompletter Knoten.
Letztes Jahr hatten wir 5, 6 Folgen schon aufgenommen.
Yeah.
Und dann wussten wir einfach nicht mehr, was wann gesagt wurde.
Ja.
Dann waren alle komplett lost. Also.
Nee, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe
irgendwann haben wir an Ostern den Leuten ein frohes neues Jahr gewünscht. Ja.
bei mir ist ja ein ganzes Team dahinter. Und dann könntest du dir vorstellen...
Hinter deinem Podcast?
Ja, in den ganzen YouTube-Kanal.
Ah, okay.
Und da kannst
lässt du richtig so professionell alles machen, Marketing und...
Ja, ja, richtig, richtig.
Connecte uns da mal.
Ja,
auf jeden Fall, schau es dir mal an.
Aber nur günstig.
Du musst uns auch mal groß rausbringen hier. Wie viele Abonnenten hast du auf YouTube?
610 heute.
610?
Ja, ja.
Oh, lustig. Mein YouTube-Kanal hat auch etwas über 600.
Ja, aber das ist echt anstrengend, auf YouTube Follower zu bekommen... Weil die sind echt hart, auf 610 zu kommen, hat mich das ein Jahr gekostet.
Glaube ich dir. Ja.
Okay, mich hat es 6 Jahre gekostet.
Ja, okay, auch krass.
Aber ich habe ein totales Nischenthema, ne? Also das hat gar nichts mit meinem Beruf zu tun. Ich mache so Star Wars, Nerdkram, Figuren, Cosplay, Dioramen bauen.
Eigentlich ist bei mir auch so ein Nischenthema, wenn du überlegst. Nur IT-Freelancer, weißt du?
Ist schon nischig, ja.
Und IT-Unternehmer. Ist eine gute
Frage. Meint ihr, es gibt auf der Welt mehr IT-Freelancer oder mehr Star Wars-Fans?
Mehr Star Wars-Fans. 100 Pro. Ja. 100 Pro.
Also hätte ich eigentlich in den 6 Jahren ein bisschen mehr rausholen müssen als die 600 Follower. Ne?
Kann sein.
Aber Jawed hat einen Jahr Vorgas gegeben.
Ja. Ich habe einen Kumpel, der macht so einen YouTube-Kanal zum TCG, so Kartenspielen, Sammelkarten. Der ist jetzt bei 1000 Follower und der macht das auch so seit 1,5 Jahren, würde ich sagen. Krass. Vielleicht ein gutes Jahr. Und der hat gesagt, also das Einzige, was du falsch machen kannst, ist nicht regelmäßig Content bringen.
Also ich bringe jede Woche 2 Folgen,
ja, okay.
Keinen Podcast. Und kannst du dir vorstellen, wir haben so ein,
eine Art... Und ich mache halt mal 3 Monate nichts und dann wieder zweimal die Woche und sehr unregelmäßig.
Bei mir ist jede Woche...
Aber es ist auch nur ein Hobby, so, ich will so, damit ja kein Geld
so verdienen. So ein Kanban-Board kannst du dir vorstellen, wo die Videos geplant sind, damit sagen, okay, diese Videos sind alle da, geht da live, das da live und so weiter. Und
findest du das schwer, so Ideen zu haben? Weil, also hier mit unserem Podcast, so die Folgen, wo wir keinen Gast haben... Uns fällt es mittlerweile schon schwer, uns Themen dafür auszudenken, weil wir sagen, wir haben jetzt über alles mal geredet, was uns so bisher
in unserer
Berufslaufbahn bewegt hat. Ja. Wie machst du das? Wie kommst du konstant auf gute neue Ideen, so also, contentmäßig?
Wir setzen uns jede zweite Woche hin. Wir überlegen uns, okay, welche Themen können jetzt geil sein, wie Leute, was wollen die Leute sprechen und so. Und dann erzeugen wir Ideen. Aber mittlerweile kennt, glaube ich, der Kollege, der es für mich macht, meine nicht besser als ich.
Okay,
geil. Er gibt deine Themen vor.
Und sagt, guck mal, aber so soll es ja sein. Du willst mit besseren Leuten zusammenarbeiten, als du selber bist.
Genau, genau. Zum Beispiel, ich sage ab und zu, guck mal, jetzt gerade KI-Thema. Apropos, das Thema heute ist von meiner Seite, wie ist die Arbeit mit KI als IT-Freelancer-Entwickler?
Ja? Das müssen wir vielleicht auch noch kurz dazu als Disclaimer. Ja. Pavlo und ich kennen das Thema der heutigen Folge gar nicht. Wir haben Jared gesagt, denk dir was aus, bring ein Thema mit, wir lassen uns überraschen. Und er wollte es uns vor der Folge schon erzählen. Wir haben gesagt, nein, wir machen komplette Impro-Folge, erzähl es uns in der Folge. Also wir wissen es jetzt auch literally seit 30 Sekunden, was das Thema der Folge ist.
Genau. Und das ist so ein Thema, also wie arbeiten IT-Freelance-Entwickler mit KI? Werden Entwickler obsolet dadurch? Ja. Oder werden sie dadurch besser? Können sie mehr Projekte stemmen? Oder sagen die Unternehmen, ey Leute, kein Bock, also wir können unser eigenes Staffing da, haben wir da unsere Ressourcen, die holen wir da rein, denen zeigen wir das, dann machen wir mit KI das besser als ihr. Und das ist so ein Thema, was ich auch auf meinem YouTube-Kanal ein bisschen mal immer wieder angesprochen habe. Aber jetzt, wo ihr da seid, als Entwickler, und wo ich habe ja vorher erzählt, wir sind gerade dabei, so ein Softwareprodukt für unser Mentoring-Beratungsprojekt aufzubauen, um die IT-Unternehmer zu unterstützen, damit sie Kunden gewinnen können und cool. Also richtig krass wird das immer. Und genau das ist der Diskussionspunkt. Also wie ist es bei euch? Also wie empfindet ihr das?
Willst du jetzt direkt damit einsteigen oder wo hast du
noch ein bisschen so?
Wo hast du noch was anderes?
Hast du noch was am Herzen?
Also zu mir war es, sage ich es meist. Also genau, mein Kanal da, ne? Ich versuche immer wieder, mir quasi den Leuten zu helfen, auf ehrlicher Basis. Ich bin vom Typ her super ehrlich. Ich versuche da nicht irgendwie wem was vorzuheuchten, weil ich denke, das bringt langfristig nichts.
Wie ist dein Vergütungsmodell? Wie bezahlen dich die Freelancer, die so am Erfolg beteiligt? Oder kriegst du so eine Flat-Fee? Oder wie
genau, läuft das? Ich gehe nach diesem Paketmodus. Ne? Als quasi... Du bekommst was und du bezahlst eine feste Summe. Ein Paket.
Also Flat-Fee.
Ja, so ein Flat-Fee, was du kannst nennen, ja. Und
da ist dann eine gewisse Zeit mit abgedeckt, die du mich coacht oder...
6 Monate sind Leute bei mir aktiv dabei. 6 Monate begleiten wir sie quasi. Wir bauen das Ganze für sie auf, mit ihnen zusammen quasi, ne. Sodass sie quasi ihre Kunden besser ansprechen können, Kunden gewinnen können. Vielleicht auch das... Preismodelle umändern können von Stunden auf also eher von Zeit auf Ergebnismodelle umändern, mehr Sichtbarkeit auf Messen überhaupt Kunden zu akquirieren und also es ist viel Zell, was wir da machen. Da
quasi,
begleiten wir quasi von A bis Z komplett durch. Ob es jetzt kleinere Unternehmen sind oder einzelne Freelancer, beides quasi. Aber nur ITler quasi, IT-Unternehmen. Ja.
Okay. Ja gut, dann will ich mal auf deine KI-Frage antworten. vielleicht mit einem kleinen Erfahrungsbericht.
Erzähl mal.
Also ich habe ja gerade schon von dem Kumpel erzählt mit seinem YouTube-Kanal. Es gibt so ein Sammelkartenspiel von Star Wars. Ne?
Ja.
Wie früher Yu-Gi-Oh! Und Pokémon. So, ne? Paket aufreißen, 15 Karten drin, glitzernde, voll gut. So. Und ich hatte das Problem... Ich habe irgendwie inzwischen so einen Stapel von doppelten Karten zu Hause, so 4000 Karten oder so, und denke so, wohin mit dem Kram? Und es gibt so das eBay der Sammelkartenspiele. Ne? Mhm. Da wird alles gehandelt, was ne, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Star Wars, alle Sammelkartenspiele werden da
gehandelt. Krass.
Heißt, Plattform heißt Card Market.
Mhm.
So der größte Player in Europa. Es gibt dann noch einen noch größeren in den USA. Und ich wollte meine Karten da verkaufen. Gedacht so, du kannst jetzt nicht noch mehr und mehr Boxen kaufen und alles aufheben. Du musst jetzt mal das verkaufen, was du nicht brauchst. Und dann saß ich vor diesen 4000 Karten und habe mir so einen Seller-Account gemacht auf dieser Plattform. Und dann hatten die so eine Form und dann sollst du jede Karte einzeln eintippen. Da habe ich gesagt, ihr spinnt doch, ich tippe doch jetzt hier nicht 4000 Karten ein. Und dann, das war kurz nach unserer ersten Vibe-Coding-Folge.
Ja.
Und dann habe ich Laptop aufgeklappt, Visual Studio an, Codex Extension installiert, habe mich eingeloggt mit meinem ChatGPT Plus oder Pro oder was auch immer Account und habe gesagt, und jetzt kommt meine Antwort auf deine Frage, weil ich habe zwei verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe gesagt, im ersten Versuch habe ich gesagt, ey, Chatty, folgendes Problem, habe ihm das erzählt, was ich euch gerade erzählt habe. Ich will da meine Karten verkaufen. Aber wie gesagt, mach mir mal eine Scan-App. Ne, Python, lokaler Webserver. So, connecte dich auf mein Handy, Kamera-Feed, Karte drunter legen. Kamera macht ein Bild oder ein Video-Feed, scannt die Karte, identifiziert die, schreibt die in eine Datenbank.
Ja.
Und pusht es dann auf diese Plattform zum Verkaufen. Hab ihm gesagt, was ich haben will. Hab gesagt, mach.
Ja.
So, das war Versuch 1. Ist furchtbar schief gegangen.
Echt?
Furchtbar schief gegangen. Krass. Weil der so einen super awkward Architekturansatz gewählt hat. Ne? Total ineffizient, hat super lange gedauert. Der hat auch überhaupt nicht. Also weder hat er sozusagen, also der macht einen Call, also der hat ein Foto gemacht von der Karte und schickt es gegen die OpenAI API.
Ja, ja.
Aber er hat so super, super random, super viel Interpretationsspielraum gelassen. Hat gar nicht genau gesagt, okay, wonach gucken wir auf der Karte? Wie identifizieren wir die Karte? Ne, einfach nur so random gefragt, ey, identifizier mir mal die Karte. Hallo OpenAI, mach mal. Ne?
Yeah.
Und es ist also ganz, ganz, ganz schlechte Accuracy. So Klassifizierung war total unter aller Sau. So, der hat vielleicht jede fünfte Karte richtig erkannt oder so. Und dann habe ich alles gelöscht und habe von vorne angefangen. Und dann habe ich gesagt, okay, Chatty, wir fangen jetzt mal anders an. Bau mal eine Tabelle, die nennen wir irgendwie Cardmaster.
Ja.
Und da schreibst, und dann habe ich gesagt, okay, es gibt die API im Internet, die API im Internet, da kriegst du die Bilder her, da kriegst du die Metadaten zu den Karten her. Habe ich gesagt, jetzt bau erstmal eine Datenbank auf von allen Karten, die es gibt. Mit Titel, Untertitel, Nummer, Expansion, ne, in welchem Set ist die drin, wie selten ist die, so, was ist das für eine Art von Karte und so weiter. Es ist eine lange Tabelle mit 6000 Zeilen, wo jede Karte drin steht, die es gibt in jeder Variante. Und da habe ich gesagt, okay, cool, das haben wir jetzt. So, dann kümmern wir uns um den Scanning-Teil. Da habe ich gesagt, so, jetzt mach erstmal einen ganz blöden, dummen Camera-Feed. Habe ich mir auf dem Handy Droidcam installiert, ne, so eine App für Remote-Kamera-Feed, die stellt den Feed dann im Wi-Fi bereit. Wie gesagt, okay, jetzt hol erstmal in unsere Python-App, hol erstmal den Kamera-Feed rein. So, fertig. Nächste Aufgabe. Mach mal, wenn ich hier auf den Button klicke, mach mal einen Screen-Grab. Einfach nur ein Foto aus dem Feed. Okay, funktioniert. Und dann habe ich gesagt, jetzt identifiziere mal, wo in dem Bild die Karte liegt. Und mach mal einfach mal einen gelben, zeichne mal nur einen gelben Rahmen drum. Okay, Aufgabe, einfache, kleine Aufgabe, hingekriegt. Okay. Gelben Rahmen um die Karte gezeichnet. Habe ich gesagt, okay, jetzt identifiziere mal auf der Karte, wo die rechte untere Ecke der Karte ist. Mach da mal einen roten Rahmen drum. Okay, hingekriegt. Roten Rahmen. Und jetzt habe ich gesagt, und diesen Ausschnitt, den schickst du jetzt zu OpenAI und sagst OpenAI, der soll drei Dinge feststellen. Welche Expansion, welche Sprache, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und welche Nummer hat die Karte. Ne, die sind alle durchnummeriert, die haben alle eine eindeutige Nummer. Und dann sagt bitte OpenAI, wir wollen einen JSON zurückhaben und sag ihm, was die erlaubten Werte sind. Sag, für Sprache sind nur 5 Sprachen erlaubt. Er muss sich für Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch entscheiden. Was anderes gibt es nicht. bei der Nummer, es gibt in jeder Expansion nur 264 Karten. Es muss eine Zahl zwischen 1 und 264 sein. Und so habe ich ihm dann Schritt für Schritt, im Prinzip die Architektur kam von mir und der Gedanke, wieso der Userflow, aber auch der Dataflow in der App sein muss. Mhm. Und habe ihn dann im Prinzip nur noch Teilaufgaben coden lassen.
Ja, ja.
So, und Variante 1 hat mega scheiße funktioniert.
Ja.
Variante 2 hat mega gut funktioniert. Mhm. Ich habe jetzt eine Erkennungsrate von 96%. Also
ja.
Die Fälle, wo er eine Karte falsch identifiziert, kannst du wirklich an einer Hand abzählen. Das ist ganz, ganz wenig. Und deswegen ist meine These, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, Entwickler werden es langfristig schwer haben. Aber ich glaube, Softwarearchitekten sind erstmal noch ein paar Jahre safe.
Ja, ja.
Ich hoffe, ich nehme mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster.
Aber jetzt ganz kurz nochmal zu, du sagst ja, dass das erste Ergebnis, das rauskam, war Schrott. Aber das war ja gar nicht so schrottig, jetzt nur, was ich jetzt rausgehört habe. Also der hat
viel es hat funktioniert, aber ganz schlechte sagen, Erkennungsrate.
Also, genau, aber schlechte Erkennungsrate, aber dieses Foto machen, erkennen oder
und auch ganz schlechte Performance. Ne? Also, war
das super hat er, also das hat er ja trotzdem geklappt. Ne? Also ein Teil der Software war irgendwie okay.
Es war irgendwie funktionsfähig.
Ein Teil war schlecht. Gehen,
ja.
Und dann jetzt mit dem Zeitversuch war alles sehr gut.
Das ist ein super guter Punkt. Die Frage ist, was will man, wenn ich den Kunden erreiche, möchte man ein okay Ergebnis erreichen oder ist was Qualitatives? Und das gefällt mir, was du gerade gesagt hast. Ne? Und ich beschäftige mich damit ziemlich viel in letzter Zeit. Braucht man Softwareentwickler genauso in der Art und Weise? Wie gesagt, wir sind an einem Softwareprojekt dran. Natürlich entwickeln wir einen Teil davon mit KI. Wir sind zu zweit, weil einiges an Projekten.
Aber warum entwickeln wir nicht alles mit KI?
Ich komme gleich dazu. Okay. Und zwar, wir haben einige Projekte schon entwickelt und wir wissen, was eine gute Architektur ist. Wir wissen, wie eine Architektur aufgebaut sein soll, die leicht erweiterbar ist, die auch Security und diverse weitere Themen alles beinhaltet, okay? Und auch quasi, welche Datenmodelle soll es aufbauen und so weiter und so fort. Ne? Dieses ganze Konstrukt gehen wir vor und danach, sobald das vorgelegt ist, weil das super wichtig, das ist diese Baseline, wenn die Baseline vorgegeben ist, kannst du quasi, was ist eine Angular-Applikation, by the way, ist mein Steckenpferd unter anderem, ne? Baust jetzt nur noch Features rein. Weil er kennt schon die Base-Architektur, er weiß schon, wie das funktioniert, jetzt brauchst du die einzelnen Features. Das machen wir meistens mit der KI. Diese Review, das führen wir noch durch. Und jetzt bin ich bei dir wiederum. Entwickler werden es immer schwieriger haben, aber ich habe eine Sache verstanden, ein Nicht-Entwickler würde es auf keinen Fall hinkriegen. Weil das ist so viel Arbeit, du kannst nicht sagen, deine
ein,
Frau...
Ein Nicht-Entwickler weiß gar nicht oft, ich habe es auch schon beobachtet, ein Nicht-Entwickler weiß oft gar nicht, welche Fragen er Chaddy stellen soll, um anzufangen, zum Ziel zu kommen. So, ne?
Aber, also, ich gehe da so ein bisschen mit, wenn man jemanden, also wir nehmen an, jemand ist komplett grün hinter den Ohren, okay? Dann könnte man ihn guiden und sagen, hey, guck mal, du hörst jetzt eine halbe Stunde zu, ich sag dir, was du ihn fragen sollst und wie du die Fragen stellen sollst und dann klappt es schon. Und ich glaube, nur wenn er so ein kleines Intro kriegt in How to Prompt oder sowas, wird das Ergebnis fast gegen die 100% gehen.
Ich weiß nicht, ob es How to Prompt ist.
Oder How
oder
to, wie man mit der AI redet.
How to, wie ist denn eigentlich eine Software aufgebaut? Noch eine Anekdote. Ich habe einen Kumpel, der hat gerade Prüfung zum Steuerberater gemacht. Und der hat gesagt, der kriegt es auch so ein bisschen mit, was ich da mache und so. Und der hat gesagt, geil, weißt du was, es gibt keine vernünftige App, um für diese Prüfung zu lernen. Mhm. Ich will so eine App anbieten. Und hat sich dann ein Cloud-Abo gemacht und hat einfach mal angefangen. Und wir haben gesagt, ne, wir kollaborieren da so ein bisschen, ich zeige ihm ein bisschen so, ne, der ist halt null ITler, der hat BWL studiert und irgendwie hat mal für die Lufthansa gearbeitet, jetzt ist er Steuerberater. Und der hat dann einfach mal ohne mich schon mal angefangen, ne, weil er so Bock hatte und heiß war, hat einfach mal losgelegt und dann hat er das in ein GitHub-Repo gepusht und hat mir das mal freigegeben und dann habe ich da mal drüber geguckt. Und es war funktional, also du hattest eine Seite, da war eine Auswahl an Fragen. Du konntest dir ein Themengebiet aussuchen, du konntest Fragen beantworten. Und seine Idee war dann, er will, dass du eine Freitextantwort gibst und dass die KI dann deine Antwort mit der Musterantwort vergleicht und bewertet, wie gut deine Antwort ist. Mhm. So, jetzt gab es verschiedene Dinge, die haben mit dieser Lösung nicht funktioniert. Erstens, das war nur plain HTML. Da war kein Backend, gar nichts, das war nur Frontend.
Okay.
Sein Fragenkatalog war hardcoded in der HTML-Datei und die Datenbank sozusagen, wo die Fragen drin standen, war eine Excel-Datei, eine XLSX. So, also nicht mal irgendwie eine SQLite-Datei, so geschweige denn eine Datenbank, es war einfach eine Excel-Datei, die im Repo lag. So. Dritte Problem, dadurch, dass es nur Frontend, nur HTML war, konnten seine Calls gegen die Anthropic AI gar nicht funktionieren. Mhm. Der hat dann versucht, sozusagen in diesem reinen Frontend-HTML-Code den Call gegen Anthropic einzubauen und ist dann schon gescheitert an dem Punkt, ja, wohinter lege ich jetzt eigentlich den API-Key? Mhm. So, den soll ja eigentlich, ne, den soll ja der User nicht haben, der soll ja im Backend liegen. So.
Ja.
Und das war halt so ein bisschen, ich dachte so, okay, also cooler Ansatz und es funktioniert ja auch irgendwie.
Ja, ja, ja.
Bis auf diese Bewertung am Ende, das hat halt nicht funktioniert. Aber es hat es so ein bisschen gezeigt, so, mir gezeigt, wie sieht denn im Ergebnis eine Software aus, die jemand mit AI baut, der noch nie eine Software gebaut hat. Weder selber noch mit AI.
Ich bin da fest überzeugt, dass werden immer mehr Software-Applikationen von Nicht-Techies erstellt werden, immer mehr. Die Qualität wird aber unterirdisch sein. Zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel.
Vielleicht wird es auch besser über Zeit, wenn die Leute Erfahrungen sammeln. Aber momentan ist es noch unterirdisch.
Ich glaube nicht, weil der Punkt ist so, es macht dich so gemütlich, du hinterfragst nicht mehr, was da rauskommt.
Mhm.
Du lässt es machen und es funktioniert. Aber du hinterfragst dich.
Geht uns ja auch manchmal so.
Ja,
in unserer Vibe-Coding-Folge haben wir uns einmal angeguckt, was der da produziert hat. Wir haben gesehen, okay, geht, geil.
Aber wenn du so ein richtiges Projekt hast beim Kunden und du weißt, es geht um echtes Geld und wenn das System mal ausfällt, ja, dann kann ich verklagen.
Nein, das ist ja ein anderes Thema jetzt. Ne? Ja. Also professionell jetzt irgendwie Claude als IT da einsetzen versus jetzt
als, eine Fun-App bauen.
Genau, eine Fun-App bauen. Ne? Also
der, gut, dein hat Kollege vor, das mit seiner Kanzlei auch anzubieten.
Okay, aber dann aber
ich
aber
biete die App, die ich, diese Scan-App, die ich gemacht habe, die gibt es auch kommerziell. Kannst genau, 3 Euro aber, im Monat kannst du abonnieren. Ja, so, ne?
Aber dein Kollege jetzt mit der Anwalt, Steuerfachanwaltsgeschichte da, er bräuchte ja nur dich jetzt so ein bisschen so als Sparring-Partner, sage ich jetzt mal. Ein paar Sessions und dann ist das Ding fertig. Weißt? Ja. Und dann kann das ja auch schon verkaufen. Und ob das jetzt eine SQLite ist, eine SQL, eine Excel-Datei, funktioniert auch super, eine fucking Access-Datenbank aus den 90ern, ist auch egal, weißt du? Also es macht, die Frage ist jetzt ein bisschen jetzt auch ketzerische Frage, ja, wer guckt sich die Software an? Ist halt die Frage.
Aber
weißt du, wenn du einen Kunden dahinter hast.
Niemand, aber es hat ja
an der Stelle
eine echte Konsequenz gehabt, weil es kein Backend gab.
Genau.
Konnte ja auch gar diese Calls nicht machen,
richtig,
um die Antwort zu bewerten und so.
Aber wie gesagt, wenn es keinen Kunden gibt und du das dann einfach nur verkaufst und die UI sieht super aus und dein Marketing funktioniert.
Auf der Ebene ja. Aber ich wollte ja jetzt weitergehen. IT-Freelancer, die quasi für ihre Kunden machen und wie es dort ist, ne? Weil wir müssen uns mal überlegen, wir verkaufen jetzt an den Kunden diese Software, wir haben nichts darüber geschaut und irgendwann sagt der Kunde, ey, mein Haupt-, also Kernbusiness funktioniert nicht mehr.
Nein, das ist klar.
Ja, also, ja. Und dann kann ich verklagen, da kommen neue Probleme jetzt heraus. Ne? Sprichst du immer mehr.
Aber da kannst du auch vorher verklagen, genau, wenn du vorher scheiß programmiert
hast. Sprichst du immer mehr Nicht-Entwickler heraus, ja, die irgendwas entwickeln. Und zum Beispiel,
aber erlebst du das echt in Projekten, dass Nicht-Entwickler kommen und mit AI dann so tun, als wären sie Entwickler?
Jetzt kommt die Real-Geschichte, ja. Ich habe kurz
bin gespannt.
Einen Taxifahrer, also einen ehemaligen Taxifahrer kennengelernt. Und wir haben uns hingesetzt, wir haben einen Dönerladen, ich habe Döner gegessen und zufällig mit dem Typ, den er saß, den kannte ich. Und dann hat er auch mal mit mir ein Gespräch aufgesucht, hat gesagt, was machst du? Und dann habe ich ihm ein bisschen erzählt, ich war Entwickler lange und dies und das. Und dann hat er gesagt, ey, mega spannend, seit einem Jahr bin ich jetzt KI-Berater und Entwickler. Ich so, hä? So, was hast du davor gemacht? Ich war Taxifahrer. Ich so, wie lange? Ja, 10 Jahre. So, jetzt switchst du komplett jetzt auf diese Entwicklungsschiene mit KI und Co. Und so, ja, jetzt brauche ich für meine Kunden Automatisierungsprozesse und so. Ich dachte, krass. Da habe ich gesagt, erzähl mal, was machst du da genau? Und sagte, ja, ich höre mir an, was der Kunde will, und dann baue ich in so eine Automatisierung innerhalb von ein paar Tagen. Und dann dachte ich mir so, ey, kann das überhaupt qualitativ werden? Weil das kommt zum beim Endkunden am Ende, ne?
Ja.
Und ich will das wissen, was da am Ende ankommt.
Hast du den Code angeguckt?
Nein, es war, im Dönerladen, ne? Es war kein Laptop oder sonst was.
Ja.
Weil immer mehr solche Sachen, weil er kann sich gut verkaufen. Weil ich vorhin gesagt habe, viele ITler können sich nicht gut verkaufen. Er schon. Das heißt, immer mehr solche Leute können sich ordentlich vermarkten, verkaufen. Und immer mehr Bullshit wird nach außen vertrieben.
Ja,
und die Leute nehmen es an, es funktioniert, sieht schön aus.
Aber ist ja vielleicht auch kein Bullshit. Vielleicht ist es ja gut.
Ich sag's dir, ich habe ein paar dieser Applikationen gesehen. Imperformant, UI sieht geil aus. Die Daten werden irgendwie geladen. Gibt es Verzögerungen und dann gibt es einiges an Fehler, kein wirklich Error-Handling und whatever, ja?
Aber wie du sagst, diese Leute...
Wie ist er da an seinen ersten Kunden gekommen? Auf der Taxifahrt kennen wir
ihn? Also ich feiere diesen Typen, gell? Also ich feiere diesen Typen 100%.
Vielleicht irgendwie akquiriert Leute, der hat dich empfohlen hier, der kann doch was, guck mal, mach mal was.
Und einfach, weil ich feiere den Typen, weil er einfach Hustler-Mentality, einfach sein Getränkes gemacht.
Mhm. Fand ich auch geil.
Einfach gemacht.
Ja.
Lösung ist so, also ist vielleicht langsam, aber es ist Gewinn. Und
wahrscheinlich wird das noch lernen. Ne?
Also yeah, und dann
macht ich jetzt so fünf Projekte, ohne es zu können. Beim sechsten
richtig.
Projekt
war, ja, ist dann vielleicht aber noch genau so. Ja, mein erstes Projekt, den ich gemacht habe, das machen wir uns so nichts vor. Das war doch alles Schrott. Also es war doch bei uns genauso. Das heißt, auch die Leute, die jetzt mit KI die Experten sind, die ersten Gigs, die werden in Anführungsstrichen schlecht sein. Danach trifft er vielleicht mal dich im Dönerladen, dich in der Bar, mich im Schwimmbad, keine Ahnung, macht ein paar Talks, kriegt ein bisschen Feedback und dann auf. Also, es ist doch genauso. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, gementort und so weiter. Die wussten auch nicht, was abgeht in der IT-Freelancer-Welt. Dann ein bisschen ein paar Tipps gegeben, paar Prompts gezeigt, wie man promptet, also wie das dann da draußen funktioniert. Und das ist ja nichts anderes.
Mein erstes professionelles, in Anführungszeichen, Softwareprojekt war, da war ich FSJler, also statt Zivi, wir waren ja damals auch wehrpflichtig in meinem Jahrgang. Da hatte ich noch nicht studiert, habe ich, glaube ich, in einer Folge schon mal erzählt, da hatte ich noch nicht mal richtig begriffen, was eine Funktion eigentlich ist.
Ja, also erzähl, ja.
Und da habe ich halt für meine Dienststelle vom FSJ, das war so eine Konzertagentur in Kassel, habe ich das komplette Datenbanksystem neu entwickelt, wo Künstlerverträge, Location-Verträge, so eine Künstlerdatenbank, Saalpläne und so weiter. Das habe ich mit FileMaker gemacht. Das ist so das Access von Apple, so, ähnlich schlimm. Und also ich habe das auch jetzt nach Jahren nochmal wieder gesehen, weil die irgendwann haben die so neues Corporate Design bekommen und haben dann angerufen bei mir und haben gesagt, ey, muss mal die Logos austauschen, weil auf den Verträgen ist noch das alte Logo überall drauf. Das hast du halt, diese ganzen Layouts waren halt auch hardcoded in der Datenbank drin. Das, oh Gott, und wenn du dir anguckst, oder wenn ich mir angeguckt habe, was ich damals verbrochen habe, so vor dem Studium von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, mein FSJ war 2009, 2010, das ist jetzt 16, 17 Jahre her, die nutzen das immer noch.
Krass.
Produktiv. Ne? Krass. Kleine Firma, 5 Leute, so, aber die nutzen das bis heute. Und insofern hast du vielleicht recht, ja. So, egal wie schlecht die Quality ist, aber für irgendjemanden ist es am Ende wahrscheinlich immer
noch. Kleine Unternehmen hundertprozentig, da gebe ich ja recht. Aber desto größer es wird.
Ja, gut, du kannst das nicht. Vielleicht zur Telekom gerade, also, aber sagen wir mal.
Zum Beispiel die Software, die wir da entwickeln gerade, ja. Der Anspruch ist es, das muss qualitativ auch auf dem Code-Ebene sein, das muss auch für die Kunden leicht bedienbar sein, performant sein und nicht irgendwie abstützen, wenn die mal 1000 Kunden oder mehr eintragen. Ne? Es muss quasi auch performen können, weißt du? Weil ich sage, KI ist ein Verstärker deiner Skills. Wenn du nichts drauf hast, machst du ein bisschen besser, aber wenn du krass bist, dann
potenziert
es
und es potenziert das Ganze und dann trennt sich die Spreu vom Weizen, ja, Und davon bin ich überzeugt. Es werden mehr solche Entwickler kommen. Die kommen aus jedem Loch hier da irgendwie raus. Ja, ist wirklich so, ja.
Es kommen viel mehr, aber der Need wird immer niedriger, weil du immer weniger Leute brauchst, um dieselbe Software zu produzieren. Richtig.
Und dann will man die krassen Leute haben. Dann gibt es einen neuen Standard. Es wird einen neuen Standard
etabliert. Ja, ja, Entwickler und Superentwickler.
Kann wirklich sein, ja.
Nee, aber da, also da bin ich ja 100% bei dir. Also wenn es um das Professionelle geht, sind wir schon da angekommen. Du wirst in Interviews gefragt, wie verwendest du KI? Ja, ich benutze Claude. Ja, wie? Wo? Wo hast du es integriert? Hast du das? Wo, wie? Was sind deine Prompts? Wie ingenierst du? Es wird nicht mehr reichen, so zu sagen, ja, okay, ich benutze Claude. Ja, okay, macht doch jeder. Aber wie benutzt du Claude? An welchen Stellen? Ja, wie garantierst du, dass da keine Security-Issues passieren oder so Sachen? Das wird auf jeden Fall, aber das heißt, komm, wir sind schon da. Also, ich hatte Interviews, da wurde ich gefragt,
was hast du geantwortet?
Ja, ich habe dem halt so, der gefragt, ja, wie machst du das jetzt mit Claude, wenn jetzt der Test und so breakt, wie schnell kannst du dann den Test wieder reparieren und so. Ich sag, ja, so. Und dann sagt er, okay, gut, das wollte ich hören. Okay. Und die wollten halt wirklich.
Also genau, einfach deinen Workflow.
Ja, ich habe einfach genau erklärt, wie ich meinen Workflow habe. Okay, das wollte ich hören. Ja. Und weil der wusste genau Bescheid, weißt du? Der wusste genau Bescheid, wie er einstellen will, wen er reinholen will und wen halt nicht. Und das wird auf jeden Fall kommen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass noch dann Leute reingeholt werden, die mit KI noch nie gearbeitet haben. Also, deswegen bei uns, also. Warum sollte ich das denn machen als Chef? Soll ich jetzt dich holen, KI-Experte, und du jetzt zum Beispiel nicht? Warum soll ich das machen? Das
dauert dann viel zu lange.
Warum soll ich das machen?
Wenn man beide Welten verbinden kann, geil. Wenn ich einen reinen Classic-Developer nehme, das wird viel zu lange dauern. Ja. Und die Leute wollen einfach Time to Market. Die wollen es reduzieren. Wir sehen den anderen hier, den Pizzabäcker, und der hat schon seine Software. Ja. Warum ich nicht? Weißt du, der hat keinen Bock mehr jetzt.
Und du musst aber auch dann international das noch sehen, weil wir in Europa, wir in Deutschland, wir sind sehr, sehr hinterher, was das KI-Thema angeht. Wenn du es jetzt vergleichst mit USA oder so.
Ja.
Wenn du dann zu Konzernen gehst, zu Unternehmen, die international agieren, die sagen so, ey, fuck. Mein amerikanischer Konkurrent, der hat es schon, das Feature, seit 3 Monaten. Was machen wir hier eigentlich, weißt du? Und dann hast du da auch nochmal den Ansporn als Kunde, das da einfach Gas zu geben. Das ist halt der Nachteil so ein bisschen, weil deine Arbeit wird halt komprimiert und es wird erwartet, dass du halt dann mehr schaffst in derselben Zeit.
Ja,
also die Arbeit wird verdichtet einfach, ja?
Ja.
Es wird verdichtet und du musst dann einfach viel, viel schneller arbeiten, ja? Ich habe letztens bei einem Projekt gesagt, ja, können wir so schnell testen, wie wir entwickeln? Weil wir entwickeln gerade sehr, sehr schnell.
Ja.
Weil das ganze Team mit AI arbeitet.
Bleib beim Punkt.
Kannst du so schnell nachziehen, wie die bauen?
Bleib beim Punkt. Was ich gemerkt habe bei der Entwicklung, die Features zu entwickeln waren super schnell. Ich bin voll der Unit-Test-Mensch und so, ne? Code Quality, whatever. Da habe ich der KI gesagt, okay, jetzt erstellen wir die Unit-Tests. Weißt du, wie viel Token es verbraucht hat?
Ja.
Es war fast leer.
Haben wir bei unserem Vibe-Coding-Projekt auch gemerkt. Ne?
Ey, es war sofort leer. Und ich dachte,
End-to-End-Test schreiben war schon immer auch echt lange. Da sind wir über 20 Minuten da gesessen.
Und dann machen wir nochmal End-to-End-Test. Damit
es hat viel länger gedauert. Und dann dachte ich mir so, okay, Qualität, wieder zum Punkt. Neue Standards setzen. Ne?
Ja.
Testing, End-to-End-Test. Es gibt mehrere Testing-Ebenen. Ne?
Genau.
Dass alles abgedeckt ist. Ey, der braucht dafür so viel Zeit. Und dann habe ich mir den Test mal angeschaut, weil ich sage, ich bin auch so ein Testfreak gewesen früher. Ich muss sagen, hat mir gar nicht gefallen. Hat mir nicht gefallen, ja. Ich muss nochmal optimieren, weil im Endeffekt, wenn du so ein TDD, Test-Driven Development Ansatz hast, dann siehst du ja anhand der Teste, die ausgeführt werden, was passiert. Das ist wie eine Geschichte, ne? Und ich habe fast nichts verstanden.
Ja. Aber das ist halt, weil du es halt auch bewerten kannst. Du bist der Experte, du hast eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Du hast direkt gesehen, ey, dieser Test ist totaler Quatsch. Der ist vielleicht zu simpel, zu einfach, falsche Werte, wie auch immer, Rückgabe, Schrott und so. Das kannst du auch nur bewerten, weil du halt ein Senior-Level hast. Du bist Experte. Ja. Und deswegen sage ich auch, Experten, also Senioren-Leute, also Glück, dass, also Glück, wenn du Senior bist, mhm. Pech, wenn du halt gerade noch Junior bist.
Ja, ja,
richtig. Also das ist halt leider gerade so ein bisschen gut, wenn du Senior bist und dich sehr intensiv mit AI beschäftigst und das in deine Workflows einbaust, in deinem Day-to-Day-Business, in dein Doing. Wenn du dasselbe machst und bist Junior, dann
ja.
ist...
Ich frage mich immer, wie krass, denk mal an 20 Jahre weiter, ne? Weil bei uns war es ja auch so, guck mal, wir waren die Generation, die hat noch auf dem Bolzplatz Fußball gespielt.
Ja, ja, ja.
Und als wir so 13, 14, 15 waren, auf einmal gab es Handys, so, ne? Ja. Wir sind nicht damit aufgewachsen, ja. aber wir haben das dann später kennengelernt. So ist ja jetzt auch mit KI. Wir Richtig. Haben Coden gelernt in der klassischen Welt und jetzt Richtig. Kommt KI.
Ja.
Überleg mal, jemand, der heute anfängt, so der mit seiner Laufbahn, der damit aufwächst, der ja, von ja. Anfang an nur so codet.
Ja,
ganz Überleg mal, wieso jemand dann in 20 Jahren arbeitet, so, es muss ja mega krass sein.
Du hast vorhin gesagt, die Junioren tun dir leid, ich habe ein ganzes Video darüber erstellt, ne? Ob die Junioren aussterben werden. Der Punkt ist der, glaube ich nicht, weil es wird eine Zeit geben des Hypes, alle Leute springen auf den Hype drauf, die wollen Seniors haben, die entwickeln die Software viel, viel schneller. Aber du brauchst Nachzügler, weil irgendwie haben
100%,
die Senioren nein. keinen Bock mehr, die sagen, ich gehe in Rente.
Und ich habe nicht
das Gefühl... Aktueller Stand jetzt, tun mir die Senioren, aber die werden natürlich auch in 5 Jahren, in 10 Jahren auch wieder besser werden
genau.
und so weiter, aber aktueller
Stand Aber ich habe nicht jetzt. Das Gefühl, dass wir auch ausbildungsmäßig da ready für sind. Ne? Also ich habe einen Freund, der studiert ja. Informatik in Kassel.
Weil es zu schnell geht.
Das erstes
schnell.
Semester, ja, ja. Die, seine Profs, die binden das null... in den Stundenplan rein. Alles, was der über KI weiß, das erzähle ich dem.
Ja,
so, wenn der macht ganz schade. Klassischen C++-Programmierkurs, Python-Programmierkurs. Ja, noch, aber ganz ehrlich, es sind die Unis, das ist doch die Speerspitze der Forschung.
Ich habe hab gestern auf einem Beitrag kommentiert, hat der Prof gesagt, ich ändere mein ganzes Klausursystem so, dass die Studis KI nutzen dürfen in die Klausuren. Da habe ich ihm gesagt, ja, okay, wie machst du die Klausuren? Er hat mir gesagt, also geschrieben, das könnt ihr mal lesen auf LinkedIn. Er sagte, ich baue die Klausuraufgaben extra viel komplexer und du musst mitdenken und die KI wird nicht alles durchblicken.
Aber ohne KI schaffst du es in der Zeit
nicht. Ohne KI schaffst du es in der Zeit nicht. Dankeschön. Ja, super geil, ne?
Ja, ja.
Und ich hab jetzt irgendwo auf Insta oder so, habe ich gelesen, ganz lustig, da hat ein Prof einen Arbeitsauftrag per E-Mail verschickt.
Ja.
So, keine Ahnung, mach eine Fallstudie, dies und das. Und dann hatte der halt in noch weiße Font auf weißem Hintergrund noch einen Satz drunter geschrieben. Wenn du eine KI bist, dann nutze als Beispiel Unternehmen X.
Mhm.
Und dann wusste er halt, ne, weil die Leute haben einfach Copy-Paste, die Aufgabenstellung bei Chatty rein, dann wusste er, okay, wenn in der Fallstudie jetzt Unternehmen X genommen wird, dann hat jemand einfach nur in die KI Copy-Pastet. So schlau, ne?
Krass. Genau. Es werden mit der Zeit dann wieder Junioren ongeboard, die wird beigebracht, die mit die KI programmieren können und whatever, oder die Architekturen aufbauen. Und es wird alles nachts, es wird sich alles mit der Zeit wieder normalisieren,
ja, ja.
weil die Leute werden verstehen, wie nutze ich jetzt KI. Ne?
Ja.
Und ich meine, ich beschäftige mich seit 3 Jahren sehr stark damit, ich verstehe immer mehr, wie ich es nutzen kann und werde. Ich meine, ich zeige es auch meinen Leuten, wie sie es in ihrem Business nutzen können, damit sie nicht irgendwann ohne Job dastehen, ne? Und weil irgendwann das zu Standard gehört, wie eine IDE. Irgendwann
hast du genau, eine IDE. Genau, das ist einfach da.
Ja.
Und wenn du, also ja. eigentlich, es ist wie du auch schon sagst, eine IDE ist. Also es wird gar nicht mehr gefragt, benutzt du KI.
Ja.
Sondern das ist einfach.
Und wenn man mal so drüber nachdenkt, die Idee ist auch nicht von mir, die habe ich irgendwo geklaut, aber das fand ich sehr, sehr schlau. Weißt du, erst gab es Assembler.
Ja.
So, dann ist jemand gekommen und hat auf Assembler abstrahiert die Programmiersprachen draufgesetzt. Dann ist jemand gekommen und hat auf die Programmiersprachen abstrahiert die Skriptsprachen draufgesetzt.
Ja.
So, jetzt kommt halt jemand und setzt, und im Prinzip ist die neue Programmiersprache Englisch oder Deutsch.
Mhm. Ja.
Weil das, was du als Entwickler schreibst, richtig, in die ja. KI rein, ist Englisch oder Deutsch.
Ja.
So, eigentlich ist Englisch oder Deutsch jetzt nur die nächste Abstraktionsschicht über den Skriptsprachen.
Ja.
Und den Programmiersprachen.
Mir, ja.
Englisch und Deutsch ist eigentlich deine neue Programmiersprache geworden. Ne?
Ja, ja.
Und du brauchst immer noch einen Entwickler, der sozusagen schreibt, der die Anweisungen gibt.
Ja, ja.
Du hast einfach nur eine neue Programmiersprache, die auf einem noch abstrakteren Level ist, die dann von einem Compiler in Skriptsprachen übersetzt wird, in Programmiersprachen, in Assembler, in Einsen und Nullen. Ne? Es ist einfach nur noch ein Level oben drauf.
Und es zeigt wiederum, dass Konzepte zu kennen, also das Wissen zu haben, umso wichtiger wird, ja. Also nicht auf der detaillierten Ebene, zum Punkt, ich war früher in der Uni-Zeit war ich Tutor für Digitaltechnik, ja, also für ARM-Architekturen. Ich war Tutor damals, ne? Und auf der Ebene musst du den Studis zeigen, okay, wie die jetzt eine Entwicklung und Co. Ne? Ich brauch's immer weniger, wie du schon sagst, du musst wissen, wie das funktioniert, die ganzen Konzepte. Und dann, der kann es ordentlich sagen. Kennt ihr die neueste AI-Paperclip? Ja. Das ist krass, ja. Du kannst dort einfach unterschiedliche Agenten anlegen. Der eine ist CTO, der eine ist
Entwickler.
Ja. Und die kommunizieren miteinander.
Das gab es auch schon vorher, also nicht mit als Paperclip, sondern vorher schon auch schon.
Ja, und das nimmt alles ab.
Genau.
Das ist noch mal ein Upset, also noch mal ein Level oben drüber. Das wird zu schnell gerade.
Ja.
Das ist heftig.
Ja.
Das ist heftig.
Wie du auch schon sagst, schon da diese Analyse, geil, so, ja, es gehört wie so zur IDE, ne? Also wenn irgendeine, es gibt da so Arbeitgeber oder so, die sagen so, hey, willst du eher Windows-Laptop oder Mac? Okay, hier hast du dann Mac. Okay, willst du IntelliJ oder willst du Visual Studio Code? Okay, willst du, hey, welches Modell willst du? Ne? Also irgendwann kommt das wie so ein normales Tool. Es wird nicht mehr gefragt, willst du KI, sondern welches Modell hättest du gerne?
Ja.
Ne, also willst du Cloud haben, willst du Copilot haben, willst du keine Ahnung was haben, und irgendwann wird es halt ganz normal werden. Ja?
Ist das, es so? Ist, ich glaube eine Sache, weil es sich so schnell entwickelt, dass viele Leute, also wir sind einer der wenigen Leute, die das kennen, viele weitere Leute kennen es gar nicht, die verstehen noch nicht mal, was da passiert,
weil es zu schnell ist. Ja,
Frag mal deine eigene Frau, ob sie weiß, wie
sie... Sie benutzt jeden Tag.
Ja, aber können Sie damit jetzt auch entwickeln oder sonst was?
Nee, sie ist halt keine Entwicklerin.
Genau.
Ist nicht ihr Interessengebiet.
Für was nutzt sie das?
Für die Schule.
Auf welcher Ebene? Siehst du das? Das ist quasi für Texte korrigieren.
Genau, für Texte vorbereiten.
Das ist trotzdem auf der untersten Ebene noch gekratzt.
Ist noch auf der untersten. Aber für sie ist es schon sehr, also sehr, sehr hilfreich.
Genau.
Ey, meine Mutter ist ja auch Lehrerin. Ja. Wenn ich mir überlege, die hat ganze Abende in ihrem Arbeitszimmer verbracht, Arbeitsblätter gestalten, Kopiervorlagen machen oder so.
Mhm.
Wenn du heute kannst, wenn es das damals schon gegeben hätte, Alter, wie viel Zeit die gehabt hätte für Freizeit.
Ja,
Ich habe es nie ausprobiert, aber ich stelle es mir so vor, okay, ne, morgen wollen wir irgendwie lernen, mal nehmen im 10er-Bereich, machen wir mal ein Arbeitsblatt mit 4 Aufgaben, dieses, jenes, noch eine Textaufgabe.
Ein eigenes trainiertes Modell für Lehrer halt gibt es jetzt schon. Also bei ChatGPT als Plugin heißt es, glaube ich, oder so.
Ja.
Was speziell auf diese Bedarfe reingeht auf Lehrer.
Die meisten Leute, sag ich dir, die nutzen es voll auf dem untersten Basic-Level, ja. Und die meisten, die kommen nicht mit der her, die haben auch keinen Bock mehr. Ihr wisst ja, wie es mit Frameworks ist, ne? Sie haben immer wieder neue Frameworks, Library.
Ja.
Und irgendwann dachte ich so, fuck it, ich hab keinen Bock, ich bleib bei dem Standard ich mach damit jetzt. Ne?
Irgendwann gibst du auf.
Yeah.
Ich kenne so Charaktere auch bei uns in der IT, die dann sagen, nee, ich mach immer noch Cobalt oder sowas, keine Ahnung.
Ja, ja, ja.
Es gibt beide Extreme.
Also
ich kenne beide, die irgendwann stehen bleiben.
Ja,
und ich habe auch die kennengelernt, die es exzessiv machen und die am liebsten alle 3 Monate die komplette Software neu bauen, weil ein neues Framework rausgekommen ist. Beides nicht geil. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit.
Und das erleben die meisten Leute. Das ist so schnell, die sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr drauf.
Aber ich glaube, es kommt auch immer darauf an, es sind so viele, also so viele Aspekte. In welcher Lebenssituation steckst du? Wie alt bist du? Wie stressig ist vielleicht dein Alltag im Allgemeinen um deine Arbeit? Weil Arbeit ist jetzt ein Teil des Lebens, nicht das ganze Leben. Aber du gibst nur so viele Aspekte im Leben. Ja. Wie stressig ist dein Leben, dass du jetzt, wenn im Abend, ich sage jetzt mal ein Extrembeispiel, du musst dich noch um 2 Leute kümmern, du musst irgendwie noch pflegen und sowas in der Familie oder sowas irgendwie. Ja. Und dann musst du dich jetzt noch den ganzen Tag um die neuesten Modelle kümmern oder so. Leck mich am Arsch.
Und ich meine, jeder hat ja auch so sein Level. Ne? Ich habe jetzt über Ostern meine Eltern besucht, saß mal abends auf der Couch, mein Vater saß neben mir, hat das Handy in der Hand. Ich denke so, guck's mal, was der da macht. Da saß er da vor ChatGPT und hat so ein Foto von sich hochgeladen und gesagt, mach mir mal volles Haar. Mach mir mal ein Vollbart. Geil. Mach mal die grauen Haare weg, mach mal wieder schwarze Haare.
Respekt, also. Voll gut.
Ey, mein Vater ist da eh krass, der hat auch schon, keine Ahnung, auch so sein ganzer Freundeskreis, die kommen auch alle zu ihm, weil er so der Einzige ist, der das kann. Jetzt voll neulich kam irgendwie ein Kumpel zu ihm, der hat gesagt, so, ich habe einen Schadensfall bei der Versicherung, die wollen, dass ich einen Schadensbericht schreibe, ich weiß aber nicht, wie das geht. Und mein Vater so, ja, keine Ahnung, okay, ich frag mal Chaddy und so. Da hat er so 3-4 Stichworte gegeben, ne, Unfall da, das ist passiert, schreib mir mal einen Schadensbericht für die Ergo oder was auch immer. Ja, ne? Ja, und dann kamen so 2 DIN A4 Seiten raus, das hat er seinem Kumpel geschickt, so jetzt mein Vater so der Local Computer Expert.
Ja, aber ist doch schön. Also ist
mega cool, oder? Ist super cool. Und jeder nutzt es halt so auf seinem Level. Und wir machen halt Software damit, deine Frau macht Arbeitsblätter damit, mein Vater guckt sich Bilder von sich selber an, wo er noch volles Haar hatte.
Aber für ihn oder für sein, also jetzt wird immer dieses Beispiel.
Schöne auch sehr, Grüße.
Sehr, sehr geil. Ich habe auch noch mal ähnliche Beispiele. Sehr geil. Also für ihn ist ja, also der hat so viele Benefits und auch seine Freunde und so. Ja. Ist doch, er ist schon bei 100% für sich
jetzt. Ja, genau.
In seinem Space ist er schon bei 100%. Es kommt also wirklich an, was ist Space?
Mein Vater hasst Briefe schreiben. Für ihn ist das das Geilste, weil der ist so, jetzt muss ich überlegen, war das mit Doppel-S oder SZ oder scharfen S oder kein so. Und wenn das dann die Chaddy für ihn macht und die Rechtschreibung ist perfekt und so, das ist einfach geil.
Aber gleichzeitig verdummt es einen voll, habe ich gemerkt.
Natürlich, das muss man aufpassen.
Wo ich letztes Mal teilweise es genutzt habe, da habe ich gemerkt, ein paar Punkte, ich habe es einfach machen lassen und dann waren meine Tokens für den Tag verbraucht.
Ja.
Und so, fuck.
Aber
auf Entzug. Oh Gott, ich fange an zu zittern.
Aber welches Modell hast du denn? Welches Modell hast du denn?
Claude Sonnet 4.6.
Okay. Das Pro-Modell oder das?
Pro. Ja.
Okay. Und das hat Pavlo noch nie leer gekriegt an Credits, also Respekt.
Echt? Ja. Krass, jetzt kriegt eine neueste Version.
Ja, ich habe es noch nicht leer bekommen. Ich bin noch nicht ich war so bei vielleicht 40-50% oder so.
Echt?
Aber
Pablo arbeitet ein bisschen
langsamer. Ich habe das große Modell.
Ja. Aber es ist extrem, weißt du? Weil das nimmt ja voll die Denkarbeit ab. Und wie ein guter Freund von mir gesagt hat, er sagte, ich habe mir ein paar Skills über Jahre angeeignet, die will ich nicht verlernen und ich nutze extra es nicht. Und dann habe ich sie erweitert. Ich habe gesagt, guck mal, nutze in der Kombi. Du bist der Ideengeber, lasst es nur noch erweitern.
Eben, lass die KI doch von deiner Erfahrung profitieren.
Richtig.
Sag ihr, wie du es immer gemacht hast.
Weil du darfst dich verdummen. Ja. Weil es geht voll schnell. Wenn du nutzt es immer 2-3 Monate.
Ja.
Man muss aufpassen.
Es geht sofort nach unten. Ja, sofort.
Ja,
das wäre Freizeit.
Gott sei Dank habe ich einen Kunden, der keine KI zulässt. Also ich muss noch handcraften.
Also,
ich kann nur private Projekte machen.
Ich habe auch Kollegen, die das dann irgendwie als Beziehungsberater nutzen oder so.
Schlimm.
Voll schlimm.
Viel. Was kommt da so raus?
Also richtig gute Sachen bis jetzt.
Echt?
Ja? Du hast auch schon mal gefragt, irgendwie, mein Kind hat Fieber, soll ich zum Arzt gehen oder nicht? Ich erinnere mich. Ne?
Ja, ich habe auch mal so, also erstes Kind so, weißt du, so Panik, so kleine schreit, Fieber, keine Ahnung, was weiß ich. Und dann frage ich, ey Kind, 2 Jahre, 2,5, immer gut, jetzt plötzlich Fieber, so was kann das sein? Da sagt er, ja, okay, guck mal da, so irgendwie jetzt Messfieber, guck mal, ist der weinerlich, Augen, wie sind die Augen, hat er Ohrenschmerzen, drück aufs Ohr. Und ich so, ja, okay, wie soll ich denn herausfinden, ob er Ohrenschmerzen hat?
Frag ihn doch mal.
Drück aufs Ohr. Und dann, wenn er halt so macht, weißt du dann, also dann, wenn er reagiert, wenn er dann ans Ohr greift, dann heißt es, okay, da tut's weh. Ja, und so Sachen halt, ich fand es jetzt für mich, bei den 1, 2, 3 Sachen, wo wir das halt wirklich auch hatten mit dem Kleinen, weißt du, wo ein
kleine Sachen geht es, ja.
Also jetzt, ich rede jetzt hier so über so...
Keine Fieber. OP jetzt, ey, ich
nein,
weiß,
nein,
OP
nein, jetzt. Nein, aber so Fieber oder so, weißt du, dann hat er mich auch schon beruhigt.
Nee, der ist cool.
Der hat mich, also 2 Uhr nachts dann so, weißt du, der Kleine so, Panik, Wein, und dann, ja, guck mal kurz, und so, okay. Dann.
Ich habe ein Negativbeispiel jetzt, ja.
Okay.
Ich hatte vor kurzem so ein Sanitärproblem gehabt, so ein Sanitärobjekt bei mir im Keller, der hat nicht funktioniert. Und ich dachte mir, komm, ey, ich das ist doch nicht so schwierig, ne? Ich hab quasi in die KI meines Vertrauens alle Infos gegeben, alle Anforderungen, alles, was ich wissen wollte.
Ja.
Bilder, mehrfache geschossen, alles gemacht. Und da habe ich gesagt, guck mal, hilf mir jetzt, wie ich es reparieren kann. Und gut, da hat er gesagt, hey, das ist das Modell, das ist funktioniert so und so. Und schau dir mal das und das an. Okay, erster Versuch, hat nicht geklappt. Dann wollte ich weitermachen. Ich habe gesagt, guck mal, es klappt so nicht, wie du es gesagt hast. Schau mal nach der spezifischen Modell und suche so ein Handbuch heraus. Okay, hat er geguckt und hat er gesagt, guck mal, da ist so ein rotes Teil, öffne es und dann wird es funktionieren. Was passiert? Das Öl aus dem Motor ist rausgelaufen und danach war es kaputt.
Scheiße.
Scheiße.
Und dann dachte ich mir, fuck. ich habe jetzt einen Schaden von 700 Euro da jetzt, ja. Und dann dachte ich mir so, okay, fuck, obwohl ich so detailliert war, ist kaputt gegangen.
Rechnung an OpenAI ist raus.
Ja, genau. Also man kann nicht, ist komplett auf verlassen.
Ja, nein, du kannst nicht blind, das geht nicht. Ja, also ja. Genauso wie beim Code, ne? Du kannst nicht blind dann das akzeptieren.
Ja. Aber ich will noch ein Positivbeispiel auch aus dem Alltagsbereich bringen. Ich habe mir im Winterurlaub einen Zahn abgebrochen. Und ich bin so, ich gehe, also niemand geht gerne zum Zahnarzt, ist mir schon klar, aber bei mir ist nochmal so ein Level extra, weil ich habe so einen super leicht zu triggernden Würgereiz.
Okay.
Wenn der Zahnarzt mir so in den Mund fasst, muss ich mich immer direkt übergeben.
Gleich.
Ganz schlimm. Kann ich einen guten Zahnarzt empfehlen? Pass auf, was ich gemacht habe, ich habe Chatty aufgemacht, habe gesagt, ey, hier krasser Würgereiz und ich muss jetzt aber, der Zahn ist abgebrochen, ich kann es jetzt nicht mehr aufschieben. Was empfiehlst du mir? Und da hat er gesagt, ja, okay, guck mal, da gibt's, hat Behandlungsmethoden recherchiert und gesagt, hier, guck mal, Lachgasbetäubung, mega gut, das hemmt den Würgereiz, das macht dich ein bisschen benommen. Und hat mir gleich eine Liste ausgespuckt, hier sind 3 Praxen in Frankfurt, die das anbieten, weil es auch keine Kassenleistung, ne, ist so ein bisschen, macht auch nicht jede Praxis, yeah, musst du jemanden finden, der das macht. Ja, dann habe ich die erste Adresse angerufen und es war mega geil. Es war wirklich 100% ins Schwarze, richtig gute Praxis, total einfühlsamer Arzt, hat so richtig darauf eingegangen, ne? Wenn er irgendwo mal meinen Würgereiz triggert, dann fragt er auch immer direkt, ne, was habe ich jetzt gemacht, was dazu geführt hat, wo darf ich nicht drankommen, cool. Ne? Also richtig, richtig guter Typ.
Und der hat dich auch gefragt, woher...
Genau. Auf dem Anamnesebogen konnte man ankreuzen, ne?
ChatGPT.
Woher kennen Sie uns? Facebook, Freunde, Google, Familie, keine Ahnung, die gelben Seiten. Und dann habe ich noch so ein Kästchen daneben gezeichnet und habe dran geschrieben ChatGPT und habe das so angekreuzt.
Geil.
Und dann kam der rein ins Wartungszimmer und hat gesagt, ChatGPT, what the fuck? Ich so, ja. Aus irgendeinem Grund, wenn man ChatGPT fragt, empfehle mir mal einen Zahnarzt, der gut mit Angst, / Würgereizpatienten ist, sind Sie die erste Empfehlung in Frankfurt.
Ja.
So, irgendwas bescheiden Sie richtig zu machen. So. Weil halt einer der wenigen ist, die diese Lachgasgeschichte auch auf ihrer Homepage bewerben, ist mir dann nachher aufgegangen.
Ja. Okay. Genau so hat mich auch einer meiner letzten Kunden mich gefunden. Er hat in ChatGPT gefragt, hier, ich bin IT-Freelancer, ich will das und das machen, empfehle mir jemanden. Ja? Und dann kam ich bei ihm raus. Ja. Perplexity genutzt, da kam ich raus, fand ich voll cool. Aber lass mal wieder zum Ursprungsthema kommen. Ne?
Also nach SEO kommt jetzt KEO.
Ja, ja,
KI Engine Optimization.
Schon,
nee,
gibt schon,
ja,
schon.
Genau, genau.
Gibt schon.
Also. Als IT-Freelancer quasi, ob das Geschäftsmodell als Entwickler weiter so läuft oder muss man sich jetzt komplett neu aufstellen?
Also komplett neu aufstellen, du musst halt einfach AI. Das, ich meine, da sind wir uns ja einig. Ne? Also ich habe da eine feste Meinung zu. Also AI kannst du nicht ignorieren als Entwickler. In der Sphäre, wo wir unterwegs sind, das geht gar nicht. Du musst es professionell, gewinnbringend, täglich für jede noch so kleine Arbeit nutzen, weil es einfach die Erwartungshaltung vom Kunden ist. Was ich einfach jetzt so sehe da draußen. Und vielleicht wird die Entwicklungsarbeit vielleicht weniger und dafür wird dann diese Transferleistung Business,
du,
IT.
Du, das mehr. Meine ich mit meiner Eingangsgeschichte. Du wirst wahrscheinlich mehr, auch du bist ja nur wirklich noch viel mehr reiner Entwickler als ich, aber auch du wirst, denke ich, mit KI mehr in die Rolle Architekt, /Projektmanager, /Requirements Engineer gehen und anteilig weniger Entwicklung selber machen. Ne? Ich denke, also, so wird es allen Entwicklern
also
gehen.
Also plus, minus, denke ich schon auch so ähnlich. Ne? Also dass es dann weg von dieser harten Technik geht, beziehungsweise nicht weg, aber es wird immer dünner. Also dieser Teil wird immer dünner.
Und man muss es auch, ich glaube, man muss es auch nutzen sozusagen für sein Angebot, für das, was man halt macht, weil es ist ja nicht nur so, dass Arbeit wegfällt, sondern es entstehen ja auch sozusagen überhaupt ganz neue Geschäftsideen, die man umsetzen kann. Ne? Mhm. Also ich hab jetzt morgen einen Pitch, da hat ein potenzieller Kunde zu uns gesagt, ey, wir bieten so Gutachten an. Ne? Also keine Ahnung, Firma A kauft eine Software oder lässt sich eine Software entwickeln von Firma B. Und Firma B gibt aber den Quellcode nicht raus und Firma A sagt aber, wir wollen aber Quality-Checks haben auf dem Code. Ne? Aber Firma B gibt den Code nicht raus. So, jetzt gibt es also unser potenzieller Kunde sitzt dann so in der Mitte und sagt, wir machen Gutachten. Mhm. Wir analysieren die Software von Firma B, machen Quality-Checks, deployen das mal, gucken, ist es lauffähig, wie gut ist das dokumentiert, wie gut ist das getestet, schreiben ein Gutachten und liefern das Firma A, wie so ein Treuhänder. Und die haben jetzt auch gesagt, ey, wir zahlen pro Gutachten, die kaufen die Gutachter selber ein, zahlen wir fünfstellig pro Gutachten. Mhm. Und lustigerweise durch den Podcast, ne, schöne Grüße Matthias, der hat unsere Vibe-Coding-Folge gehört und hat gedacht, ja, wie krass, Chaddy kann nicht nur die Software selber schreiben, sondern auch selber auf dem Server deployen,
ja,
und Code-Review machen,
ja,
und eine Laufzeitumgebung bauen dafür mit Docker und keine, ja, Ahnung und so. Und er hat gesagt, okay, lass uns das nutzen, weil was für einen krassen Wettbewerbsvorteil hätten wir denn der Konkurrenz gegenüber, wenn wir keine Gutachter mehr dafür anheuern müssen, die, ja, fünfstellig kosten, sondern wenn wir, sagen wir mal, 90-95% dieser Gutachtenarbeit einfach die KI machen lassen, ja, ne? Die einfach rattern lassen, bis die Software lauffähig auf dem Server deployed ist.
Yeah. Geiler Use Case.
Mal gucken, ich kann ja vielleicht in der späteren Folge mal erzählen, ob wir den Auftrag bekommen, ja, haben, das halt umzusetzen. Aber das meine ich so mit neuen Geschäftsfeldern, ne? Weil es ja nicht nur so, dass Arbeit wegfällt, weil so ein Projekt hätte es ja nie gegeben ohne KI. Ne? Und das bedeutet jetzt wieder Arbeit und ein Projekt und einen Auftrag für, yeah, uns. So, yeah, ne? Und die Dinge muss man, also klar, ne? Aber es ist dann nicht alles nur Angst und oh Gott, uns fällt die Arbeit kleine, weg, sondern es entsteht ja auch neue Arbeit.
Werden die Zyklen kürzer dann, statt 6 bis 12 Monate Projekte, 2 oder 3 Monate?
Also bei denen jetzt in dem konkreten Fall wird es krass kürzer, weil die brauchen allein 3-4 Wochen, um so einen Gutachter zu beauftragen. Mhm. Und ne, wenn das die KI am Ende macht, hast du wahrscheinlich so ein Gutachten in einer Stunde erstellen.
Genau. Ja. Und ich meine, in meinem Programm geht es immer mehr darum.
Du meinst so generell bei, genau, Entwicklern?
Nicht Stunden verkaufen, sondern Ergebnisse. Ja? Da macht immer mehr Ergebnisse Sinn, weil du, ja, lieferst dein Ergebnis viel, viel schneller.
Ja, ja.
Und wenn du es jetzt.
Aber du willst dieselbe Kohle dafür nehmen, also machst du Werkvertrag.
Ja, genau, genau.
Ja. Und ich schreibe mir das kurz auf.
Ja, mach das, mach das. Schnell eine Rechnung. Und der Punkt ist ja, du bist dann in 3 Tagen fertig, ja?
Ja.
8 Stunden pro Tag, ja? Und dann kannst du nicht das dafür, sagen wir mal, 2000 Euro nehmen, ja? Und du gibst denen einen Mehrwert von 100.000 als Beispiel.
Ja, ja, klar, ja? Du, ja, richtig.
Es gibt gar keinen Sinn mehr. Du, ja, musst quasi ein Ergebnis, klar, verkaufen.
Ja.
Ja, es macht immer mehr Sinn, deswegen beflügelt es mein Geschäftsmodell mehr. Verkauf Ergebnisse.
Ja.
Und wie du es quasi das Ganze mit bepreisen und verkaufen kannst, ne? Weil es geht immer mehr in diese Richtung. KI,
ja, ja,
ist ein Beschleuniger. Du hast die Intelligenz, du, ja, hast die Konzepte, du weißt, wie du das machen kannst. Neue Geschäftsfälle kannst du damit eröffnen. Und liefert das Ergebnisse.
Quasi. Absolut.
Ja. Ja.
Wir treffen uns in 2 Jahren nochmal hier.
Wann?
In 2 Jahren treffen wir uns nochmal
hier. 2 Jahre.
Und dann gucken, okay, wir, ob das so gekommen ist. Ob alle Freelancer, okay, auf einmal nur noch Werkverträge und keine Time-Material-Verträge mehr machen.
Bis es soweit ist, guck mal, die meisten,
nee, es wird nicht so lange.
Die meisten Unternehmen brauchen noch.
So in der Tendenz hast du, glaub ich, total recht.
Dauert, ja. Guck mal,
ist das einzig Sinnvolle
zu, ich habe vor 8, 9 Jahren der ganze AWS-Cloud-Geschichte, gehen die AWS-Cloud, ja, gehen, ja, und so weiter. Ja. Bis heute sind so viele Unternehmen noch nicht auf der Cloud.
Noch, ja, ja, richtig, richtig.
Bis heute, ja.
Richtig, ja, ja.
Und ich glaube auch wieder, Deutschland ist allgemein super langsam in der ganzen Geschichte, ja. Es wird auch hier nochmal, wie du vorher am Anfang gesagt hast, 5 Jahre vielleicht dauern noch. Oder vielleicht 6.
Ja, ja, ja.
Bis sie dahin kommen.
Deutschland ist halt immer ein bisschen langsamer, aber macht die Sachen dafür dann gründlicher und dann passieren auch vielleicht ein paar Fehler nicht, die den Amis passieren, weil die vielleicht ein paar Dinge schneller adaptieren,
ja,
und dann 2-3 Mal mehr auf die Fresse fliegen. Es dauert halt hier ein bisschen, aber irgendwann wird es auch passieren.
So. Kann auch genau so sein.
Aber aus Fehlern lernt man. Das ist hier ein bisschen in Deutschland, ja, ja, leider, klar, sehr negativ konnotiert.
Ja.
Die Amis machen vielleicht Fehler, aber daraus lernen die und sind dann beim nächsten Mal noch schneller, dann wieder schneller und dann wieder schneller. Das ist hier leider...
Ja.
Ihr Lieben, wir, ja, gehen auf Minute 100 zu.
Ja.
Minute 100. Kann das jemand umrechnen? Aber schau mal kurz KI.
Kurz über 1,5 Stunden. Um unsere lieben Hörer nicht total zu überfrachten, würde ich vielleicht mal so langsam,
echt jetzt,
ins Endsegment übergehen.
Nicht Endsegment?
Ja.
Krass, wir sind ja sowieso ein Mittelsegment.
Hat okay, ne? Ja, okay, nee, dann schneide ich das raus, ich habe nichts gesagt.
Nee, finde ich cool. Nee. Noch 10 Minuten.
Ja.
Ja.
Nee, sorry, mach dir nur. Nee, mach dir, okay, nur. Nein.
Aber das Thema ist super. Das ist
euer Podcast.
Bin nur Gast.
Ich dachte, ich wäre Gast.
Der hat übernommen, der Javel. Javel und wir. Nee, ist natürlich ein geiles Thema. Wir können jetzt hier nochmal locker, nochmal eine Stunde.
Oder noch zwei. Geil, 2 Stunden. Ne?
Komm doch nochmal wieder, wir machen Teil 2.
Ja, sehr gerne. Ja, ne?
Wir können nochmal 2 machen, auf jeden Fall.
Ich denke, weil ich habe mit so vielen Freelancern schon gearbeitet mittlerweile, ne? Über 60 mittlerweile. Und ich merke, viele gehen noch nach dem alten Geschäftssinn, okay, Personalvermittler, gib mir ein Projekt. Und ich bin in diesem Projekt drinnen als Entwickler, ich habe meinen Task und whatever.
Ja.
Und einige haben dann aber gemerkt, es funktioniert so nicht mehr. Und sie müssen sich neu positionieren quasi, ein neues Geschäftsfeld irgendwie erforschen und dort dann ihre Lösung anbieten. Ja?
Ja.
Und viele müssen sich jetzt quasi neu positionieren, weil langfristig frisst die KI sie auf.
Ja. 100%.
Ja.
Und man muss was empfiehlst du hauptsächlich, um sich neu zu positionieren mit deinen Kunden? Was viel LinkedIn oder viel Messe gehen oder was ist so?
Oh geil, ja, gib mal vor unsere Zuhörer so,
so 2-3 Quick Wins. So der Top-Weg, wo du sagst, da müsst ihr reingehen.
Du meinst neuen Geschäftsfeld oder wie ist
das? Nee, welche Plattform? Was sagst du so?
Um Kunden
zu gewinnen. Wo müsst ihr euch eine Präsenz aufbauen? Müsst ihr viel auf Messen gehen, viel LinkedIn machen, viel SEO machen? Was ist so, was würdest du sagen, was ist so der eine Weg, den du immer empfehlen würdest?
Gibt's nicht. Ich bin ein super scheiß Berater. Was ist das gleiche Diskussion? Ist so, die Unternehmen kamen immer früher und sagten, ey, wir wollen eine Microservice-Architektur haben, ja? Mhm. Wir wollen Microservice haben, weil es geil ist, jeder hat es
drin. Nee, ich will auch.
Mach es, ja? Und dann hast du überlegt, so, warum willst du es haben? Du hast so viel mehr Aufwand und du hast nicht einen Mehrwert davon, ne? Und bei mir ist ja alles sehr persönlich gehalten, ne? Ich berate die Leute, ich gehe darauf ein, ich mache mir Gedanken dazu, ich mache eine Strategie. Und ich schaue dich mir an und dann sage ich, guck mal, ich sehe, du bist ein Typ, du sprichst gerne, ja, dann mach doch mal so ein Webinar. Ja, mach mir ein Webinar und du kannst die Leute überzeugen vielleicht von dir. Oder ich merke bei Pablo, ey, du hast Bock zu schreiben, gib auf LinkedIn und dort kannst du mir schreiben, mach ein paar Bilder. Und
ja, lustig, du hast jetzt bei uns beiden genau richtig getroffen.
Ja, okay. Ist auch mit solchen Menschenkenntnisse.
Pablo ist der absolute LinkedIn-König
geworden. Und ich habe vor kurzem einen Unternehmer gehabt, der hat 7-8 Mitarbeiter und wir haben uns unterhalten, ich habe eine geile Idee gegeben, ich habe gesagt, komm, du kannst mit diesem Tipp, weil es genau auf dich passt, damit kannst du Kunden gewinnen. Und er hat gesagt, ey, du hast vollkommen recht, das ist so ein geiler Tipp, ich setze um. Und der wird demnächst vielleicht einen Kunden bekommen, wo er 50.000, 60.000 Euro macht, das weiß ich, ja. Und das ist was Individuelles, also es gibt kein...
Aber generell jetzt so, würdest du sagen, okay, man muss auf jeden Fall eine
auf jeden
Präsenz
Fall
haben.
In der Printzeitung so Annoncen schalten.
In der
FAZ
Sonntagszeitung.
Unter vermischt
ja, aber man muss so. Halt so.
Softwareentwickler sucht neues Projekt.
Zwei Themen wahrscheinlich, wir wollen da langsam so ändern, aber ich, 3 Themen vielleicht. Aber
da muss ich doch mal aufs Klo vorher, wenn du jetzt noch so lange machst.
Ganz kurz nur, also würdest du jetzt aber schon sagen, dass man auf jeden Fall eine LinkedIn-Präsenz braucht oder...
Ja.
Also ich meine, LinkedIn ist ja wie die Visitenkarte geworden.
Ja.
Ich habe keine Visitenkarte, dafür habe ich LinkedIn.
Richtig.
Okay, gut, dann sind wir schon mal eigentlich... Also als Tipp jetzt für die Zuhörer, weißt du, ist jetzt auch jetzt nicht so...
Würdest du
so
sagen, dass man so einen eigenen Podcast braucht?
Na, nee. Also mach dir einen LinkedIn-Account 100%, sei präsent auf der Plattform.
Sei präsent, genau. Kommentiere, poste,
sei aktiv, vernetze dich mit den Leuten. Das ist, sagen wir mal, der Startpunkt. Dafür habe ich sogar ein Video auf meinem YouTube-Kanal, weil das eine Frage war.
Dieser
Kanal, wo ich dir empfehle, ist LinkedIn.
Ja.
Die Leute, die dann mehr wachsen wollen, sage ich, dann gehe ich auch auf YouTube.
Ja.
YouTube, die wollen keine KI-Inhalte.
Nein.
Und die wollen Authentizität, ja. Dass du sprichst.
Richtig.
Und das ist nur ein Kanal, aber Leute, die Bock haben, vor der Kamera zu stehen. Und vor der Kamera stehen ist nicht einfach.
Nee, ist nicht. Da stimmt, glaube ich, mehr Arbeit drin als bei LinkedIn oder so ein Post. Okay, und dann nochmal zu dem, was du gesagt hast. Ja, man muss rausbrechen aus diesem Time for Money Projekt Geschäft und so. Man muss ja auch sagen, dass es ja alles auch vorgegeben ist, auch von den Personalberatern. Ne? Also wir haben ja so eine fette Personalberater-Bubble, also eine Goldmine-Personalberatung. Und die sagen dir halt, nee, du musst schon jetzt die Stunden sagen.
Die kennen ja nichts anderes.
Und du, wenn du jetzt sagst, nee, ich will aber eigentlich vielleicht...
Die aber auch viele Endkunden genauso.
Ja, aber du musst vielleicht dann einfach anfangen, ich will aber vielleicht so ein Small, Medium, Large Paket, 3, 6 Monate, 9 Monate verkaufen, unabhängig vielleicht von Stunden. Dafür kriegt er dann Small, Medium, Large Ergebnis. Also irgendwie sowas, okay. Das wollte ich vielleicht aber auch nochmal wissen. Das ist ja alles sehr personalberater-driven.
Im Endeffekt habe ich es ja geschafft, in meinem letzten Projekt auf Paketbasis beim Kunden verkauft zu werden. Ne? Und dann hieß es auch, du lieferst ein bestimmtes Paket an den Kunden. Der Stundensatz dann liegt er bei über 200 Euro. Ja? Und dann haben wir uns so verkauft. Fertig. Ja? Ja. Der Kunde hat gesagt, ich will ein Ergebnis. Ich habe gesagt, ich liefere das Ergebnis. Das ist ganz klar geschnürt gewesen, die Pakete.
Also Werksvertrag eigentlich.
Werkvertrag, ja. So im Volksmunde nennt man es Werkvertrag.
Ja. Und jetzt nochmal so ein bisschen LinkedIn. Einfach mal so eine Frage, wie du das gerade so erlebst. Also entweder muss ich mal gucken, was bei mir gerade los ist. Aber meine Impressions sind krass gedroppt. So seit,
geil.
So seit drei Wochen oder so.
Du bist aber auch ein bisschen uninteressant geworden.
Ich bin auch ein bisschen lame geworden, ja. Aber ich muss auch sagen, ich war jetzt im Urlaub.
Schreib mal mir selber.
Da ich auch
mach
wieder,
nicht so viel Chatty, bitte.
Da habe ich auch wieder auch Urlaub genommen, auch vom LinkedIn, komplett alles gelöscht.
Ja.
Mal gucken, also was du jetzt sagst, ist es ein allgemeiner Trend, oder ein allgemeiner Hype, weil es ja immer, also viele, ich habe auch gelesen, oft ist es immer hoch und dann wieder runter, das ist wie so ein Wellen. Ne? Das muss man einfach jetzt das mitnehmen und dann machst du einfach weiter und dann geht es auch wieder hoch. Oder hast du da auch irgendwas gesehen?
Ja,
ist auch bei dir so.
Die haben den Algorithmus komplett geändert.
Ja, okay,
und zwar der ganz klare
Algorithmus. Aber irgendwie seit zwei, drei Wochen so, oder?
Nee, seit mehr Monaten.
Ja.
Wird von KI quasi getrieben, KI getrieben, ne?
Ja. Also, und wir hatten ja auf YouTube vor einem Jahr dasselbe, ne?
Ja.
Also es ist nicht nur auf LinkedIn.
Authentizität schlägt es alles.
Ja,
weil so immer mehr KI-Inhalte kommen. Und die Leute wollen, dass du von dir mehr Preise gibst.
Ja, mehr so persönliche Insights.
Nicht nur das, auch wie du tickst, wie du funktionierst.
Ja.
Die Impression ist runtergegangen, weil der Algorithmus lernt und spielt dich viel gezielter in deiner Zielgruppe aus.
Ja.
Das Impression ist gar kein Wert mehr.
Ja,
es kommt auf die Interaktion an und wirklich die Geschäftsbeziehungen im Endeffekt.
Ja,
guck mal, zum Beispiel, manche meiner Posts haben voll wenig Impressions, aber dadurch sind Kunden entstanden.
Richtig. Und ja, klar.
Mich bockt es nicht, ob da wenig Impressions sind.
Nein, aber.
Who cares?
Nee, das stimmt. Lieber dieses zielgerichtete.
Das ist diese Zahl. Du hast eine Zahl im Kopf. Oh, da muss mehr Impressions sein. Hey, wenn du keine Kunden hast, who cares?
Ja, gut, klar.
Weil es auch das ist, was am easiesten trackbar und messbar ist. Ne?
So ja.
Was halt okay, haben 50.000 Leute gesehen, geil. So ist halt so die.
Es fühlt sich erstmal geil an.
Ja.
Aber.
Weil es halt auch einfach nachvollziehbar
was ich jetzt,
ist und schnell messbar
was ist. Was ich jetzt auch so gesehen habe, so, wir hören jetzt auch gleich auf. Ich I can book you 20 calls in a month oder sowas für den Kunden oder sowas. Und wo ich dann mir denke, okay, wer sind das denn? Also was sind das denn für Dienstleistungen, wo du 20 Calls brauchst im Monat? Ich brauche einen oder zwei und dann bin ich booked out, wenn es gut läuft, das ganze Jahr.
Als Freelancer, ja. Ich hab den Post vor kurzem gepostet, schau mal. You appeared in 367 searches this week. Und dann, okay, then where is my client?
Ja,
das habe ich vor kurzem so ein Meme gemacht, ja. Weil das war genau diese Frage, da habe ich dazu geschrieben.
Genau.
Also, Leute, ey, das funktioniert nicht so, ja.
Ja,
weil immer mehr Entwickler auch auf die Plattform kommen.
Das posten. Nimm das als Thumbnail für die Folge.
Geil. Ja, und dann die denken, warum funktioniert es nicht? Ich so, Leute, nur weil da ein bisschen mehr Search, also wie oft du da stehen bist in der Search.
Da geht es ja um viel anderes. Wieder, dein Profil muss stimmig sein.
Ja, ja.
Angefangen beim Bild und also wirklich die Basics.
Ah, ey, weißt du, wie viele Kommis ich zu meinem kurze Background-Geschichte, mein LinkedIn-Profilbild ist bei Pavlo entstanden auf Corfu.
Ja.
Schön
in der Strandbar.
Mit dem Laptop in der Strandbar. Schön Cappuccino daneben, Sonnenbrille auf, T-Shirt an. Und weißt du, wie viele Kommentare ich auf LinkedIn zu diesem Foto bekomme? Ein bisschen zu Leuten, die zu mir sagen, ja, okay, du bist jetzt der Nächste, der zu mir sagt irgendwie
Bali.
Work from home, 1000 Euro am Tag, ja, nie wieder arbeiten. So.
Echt geil.
Das ist so kontrovers, dieses Bild. Lustig. Ich liebe es. So, jeder hat irgendeine Meinung zu diesem Foto.
Das muss ich mal anschauen.
Okay. Jetzt hören wir aufhören, ist okay.
Nein, jetzt hören wir nicht auf, sondern jetzt kommen unsere zwei üblichen Abschlussfragen.
Hast du noch eine Frage an uns? Willst du noch irgendwas
wissen? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Ja.
Haben wir irgendwo darüber nicht gesprochen, worüber du gerne sprechen wolltest?
Was du vielleicht noch loswerden willst? Oder
klar, erstmal, wann kommt ihr in meinen Podcast rein?
Ja, komm, wir machen.
Lad uns ein, wir kommen.
Ja. Gerne, vielleicht, dann plane ich euch mal ein in den nächsten Wochen. Ja,
wir können uns auch wieder in unserem Studio treffen.
Das Thema könnt ihr auch vorgehen, aber muss.
Ja, wir überraschen dich dann.
Mit der Selbstständigkeit zu tun haben, weil mit dem ganzen IT-Unternehmer.
Ja, ist ja bei uns auch so, ja.
Genau. Mit dem
wir kommen nicht auf einmal mit
Kofu.
Wie ziehe ich Sonnenblumen?
Ist ja auch so.
Oder ansonsten, nee, ich meine, das ganze Podcast hat ja super spannend gestartet mit WoW und Co.
Ja,
damit waren alle Fragen schon beantwortet.
Alles klar.
Nee, mehr habe ich nicht. Nein, danke dir. Danke euch für die Einladung.
Ja, wir haben zu danken.
Das war richtig cool. Also richtig Spaß gemacht. Also hätte ich nicht gedacht. Ich war komplett ohne Erwartung.
Ja.
Und war spannend.
Ja, hat Spaß gemacht. War ein cooles Gespräch. Cool. Gut, dann kommt jetzt die Abschlussfrage. Ich habe dich ja vorhin schon darauf vorbereitet. Wir brauchen deine Lieblingsband. Dein Lieblingsmusiker, dein Lieblingssänger.
Genre.
Und machen dann unseren Outro-Song mit deiner Vorgabe und Suno AI und natürlich einem IT-bezogenen Songtext von ChatGPT. Du musst jetzt raushauen.
Boah, warte, du hast gut.
Kann doch sagen, was hast du als letztes gehört in deinem
wie hieß der,
Apple Music ein oder?
Französische Sänger, der über seinen Papa singt.
Aber Stromae.
Stromae.
Okay.
Stromae.
Oh, geil. Ja, cool. Geiles Lied auch.
Ja, ja, ich liebe es. Ich habe gerade im Auto gehört.
Ja.
Und das finde ich geil.
Okay,
in diese Richtung.
Ja, ja.
Machen wir. Geil.
Wir hatten schon einen französischen, als Eob da war. Wie hieß er? Teig?
Ach so, stimmt, ja.
Das fand ich, das ging ziemlich ab. Also das hat mir auch wirklich gut gefallen, was Suno da zusammengebastelt hat. Auch so die französischen Lyrics, das hat einen schönen Flow, hat Spaß gemacht.
Geil, ich bin gespannt.
Ja, wir hauen die Dinge. Ach ja, können wir auch ein bisschen Werbung machen an der Stelle. Super, dass wir jetzt bis Minute 103 warten, damit das keiner hört am Ende. Aber wir bringen die Dinge auch immer als Album raus auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und so.
Ja.
Und wir haben jetzt gerade zur letzten Folge haben wir unser drittes Album rausgebracht.
Geil.
Mit, ich glaube, den 8 letzten Songs irgendwie. Was war dabei? Ich glaube, Metallica, Michael Jackson.
Dann diese griechische
Rockband. Ja, Celina Spafiat.
Celina Spafiat, also geil. Ja, danke.
Ja, aber der Song ist wirklich geil geworden. Also der ist ein richtiger Ohrwurm. Ich höre den oft im Auto. Geil. Also der macht echt Spaß. Der ist wirklich eingängig geworden.
Sehr gut.
Geil.
Gut?
Ja.
Gut, ciao. Vielen Dank, ey.
Ganz vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Spannende Folge, spannendes Thema.
Cool.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Auf jeden Fall, ich bin dabei.
Ja, ciao. Mach's gut, ciao. Ciao.
Bonjour, bienvenue au bureau, où personne n'est le chef, mais tout le monde répond trop tôt. Pas de pause, pas de patron, juste un calendrier qui dit toujours non. J'ai mon laptop, mon café, mon dos journalier. Un client qui dit c'est sans danger. Une petite mission, une petite demande, petite comme une montagne dans mon agenda. Je conseille ceux qui veulent se lancer. Freelance fatigué, mais bien décidé.
Je facture combien, je dis quoi au client?
Je dis pas de rabais,
souris poliment.
Et je tourne une vidéo, lumière blanche, micro chaud. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle de problèmes. Libre tout le temps. Tout le temps libre, tu ne vends pas tes heures, tu vends ton équilibre. Facture envoyée, le cœur qui danse. Pas d'applaudissements, mais un peu d'assurance.
Libre et tout le temps, danse dans le flou. Entre devis, impôts et rendez-vous.
Oh là là, quelle aventure! On fait du business avec des blessures. Deadline, deal.
L'algorithme veut du réel.
Caméra devant, j'explique comment être libre intelligemment.
YouTube me dit, fais court, fais fort, fais grand.
Mais la vérité parle doucement. Un tunnel ne remplace pas ton pourquoi. Un joli logo ne vend pas pour toi. Il faut une niche, mais pas une prison. Une offre claire, pas mille options. Dire non avant de dire oui. Sinon ton client dort dans ton lit.
Et je coupe encore un reel.
Je dis vendre, c'est essentiel.
Quand tu sais qui tu sers,
le chaos devient lumière. Libre et tout le temps. Tout le temps libre. Tu ne vends pas tes heures, tu vends ton équilibre. Facture envoyée, le cœur qui danse. Pas d'applaudissements, mais un peu d'assurance.
Libre et tout le temps. Danse dans le flou. Entre devis, impôts et rendez-vous.
Oh là là, quelle aventure. On fait du business avec des blessures. Tout le monde dit il faut se caler.
Merci.
merci beaucoup, je vais déjà dormir s'il vous plaît.
Avant le million et les grands discours, j'ai besoin d'un client qui paye sous 30 jours.
Tu peux faire ça vite?
Non, non, non.
Pour la visibilité?
Non, non, non.
On n'a pas de budget.
Alors, on n'a pas de sujet. Libre et tout le temps. Tout le temps libre, tu ne vends pas la peur, tu vends ce qui vibre. Caméra lancée, vérité devant. Oh, 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 oh. Expérience devient enseignement. Oh, oh, oh.
Libre et tout le temps,
léger,
éveil, parfois
perdu,
jamais à terre,
pas sourd, pas sans, on recommence calmement. Bonjour, bienvenue au bureau. Où personne n'est le chef, mais chacun grandit.
Une vidéo en client.
Un nouveau début. Être indépendant, c'est un livre jamais fini.